Die Botschaft, ein Gerichtsprozess, wurde am 12.04.1964 in Birmingham, Alabama gepredigt. Übersetzt wurde diese Botschaft von Klaus Konrad. Lasst uns nun unsere Häupter beugen. Unser himmlischer Vater, wir danken dir für diese eine weitere Gelegenheit, die wir haben, um über den lieben Herrn Jesus zu sprechen. Und nun, da es draußen regnet, möge der Geist des Herrn auf uns herabregnen, in unsere Herzen und uns seine göttliche Bestimmung bekannt machen, unseren, den Willen Gottes, der in unserem Leben geschehen soll. Wir legen diesen Tag beiseite, Vater, nach der morgendlichen Versammlung und den Dingen, die wir tun, um für deine kranken Kinder zu beten. Ich bete, Gott, dass dies ein Tag sein wird, an dem wir uns lange erinnern werden, weil du uns gesegnet hast. Wir beten für diese Gruppe von Geistlichen, für alle Brüder, für alle Prediger, die hier im Land unterwegs sind. Gott segne ihren Dienst und mögen sie immer tiefere Erfahrungen in Christus sammeln. Das ist unser Wunsch, Herr, dich besser kennenzulernen. Ich bete für jede Gemeinde und jede Konfession, dass sie in der Gnade und Kraft Gottes wächst. Wir beten für alle Kranken und Bedrängten, dass sie geheilt werden. Und wenn es einen Anlass gibt, dass heute einige unter uns sind, die dich nicht als ihren Retter kennen, dann möge dies der Tag sein, an dem sie ganz und gar Ja zu dir sagen werden. Segne dein Wort, darum bitten wir in Jesu Namen. Amen. Ihr könnt euch setzen. Ich möchte vor allem dieser Gruppe von Geistlichen hier in Birmingham und in den anderen Teilen des Landes danken, die mir durch ihre Unterstützung geholfen haben, hierher zu kommen. Und ich sage euch, ich denke, dass solche Geistlichen geehrt werden sollten. Ihr als Gemeinde solltet euren Pastor ehren. Seht, er ist draußen, er ist ein Hirte. Und wenn ihr etwas findet, von dem er glaubt, dass es eine gute Nahrung ist, wird er seine Herde dorthin führen. Und manchmal ist das unangenehm. Manchmal ist es so, dass manche das nicht so sehen und vielleicht mögen sie diese Art der Seelsorge für ihre Schafe nicht. Aber einer der Hirten zu sein, ein Hirte, ich versuche einfach, das wahre Gras Gottes zu bringen, die wahre Nahrung, das Wort. Und so ich schätze sie so sehr und bete, dass Gott sie immer segnen möge und möge ihr Leben einen Einfluss auf alle haben, mit denen sie in Kontakt kommen. Jeder von uns hat einen Dienst. Ein bestimmter Dienst wird einer bestimmten Person ins Auge fallen, wo ein anderer es nicht tun würde, seht ihr? Wir haben uns also zusammengetan, wie ich zu Beginn sagte, um mit unserem Dienst, meinem Dienst, ihrem Dienst und so weiter, das Beste zu tun, was wir können, um euch zu helfen, mehr über Jesus Christus zu erfahren und bessere, fähige Diener für ihn zu sein, wenn die Zeit naht, in der wir ihm begegnen müssen. Ich möchte den Leuten hier danken, die uns dieses Waffenarsenal überlassen haben. Das ist ein schönes Gebäude und wir wissen das sehr zu schätzen. Wir danken ihnen von ganzem Herzen. Und ich bete, dass jeder einzelne von ihnen, wenn er nicht gerettet ist, gerettet wird. Und in der großen Halle Gottes dort drüben, wenn die Engel singen, wenn die Erlösten hineingehen, dann vertraue ich darauf, dass jeder einzelne von ihnen dort sein wird, ohne einen zu vermissen. Und nun danke ich euch. Ich hatte nie die Gelegenheit, den Manager zu fragen, aber ich glaube, dass alle Ausgaben und Dinge bezahlt wurden. Und ich weiß es zu schätzen, jedes Angebot, alles, was sie getan haben. Und normalerweise nehmen sie ein Opfer. Habt ihr das getan? Das musstet ihr nicht tun. Er sagte, sie geben eine Opfergabe, nachdem alles bezahlt wurde. Wisst ihr, ich stehe jetzt seit 33 Jahren auf der Kanzel und ich habe noch nie in meinem Leben eine Opfergabe genommen. Nicht ein einziges Mal, nicht einmal in meiner eigenen Gemeinde. Ich habe noch nie eine Opfergabe genommen. Ich habe gearbeitet, als ich Pastor der Gemeinde dort war, im Tabernakel in Jeffersonville. Ich 17 Jahre bei der Public Service Company und habe nie in meinem Leben eine Gabe genommen. Ich bezahlte meine eigenen Ausgaben und so weiter und zahlte meinen Zehnten und alles, was ich konnte, direkt an die Gemeinde und alles ging direkt an die Gemeinde. Und jetzt hier draußen geben sie mir normalerweise ein Opfer und ich möchte es klarstellen, weil einige der Trustees jetzt hier sitzen, anwesend sind. Die Opfergaben, die mir gegeben werden, das Geld, es geht nicht direkt an mich. Ich erhalte ein Gehalt von der Gemeinde. Ich bekomme $100 pro Woche. Das sind $5,200 im Jahr, $100 pro Woche. Aber das Opfer, das sie mir geben, ist für die Arbeit des Herrn bestimmt. Das ist es, was die Trustees damit tun. Es kann für nichts anderes ausgegeben werden. Es ist, wie wir es nennen, zweckgebunden. Das heißt, es kann für nichts anderes ausgegeben werden. Dieses Geld fließt in einen bestimmten Schatz. Wenn sich dieser Schatz ansammelt, der für die Überseemissionen genannt wird, ist es dafür bestimmt. Wenn man sieht, womit wir hier in den Vereinigten Staaten konfrontiert sind, kann man sich vorstellen, wie es dort drüben aussieht. Und wenn wir zu den armen Menschen dort drüben gehen, die nichts haben, nicht einmal genug zu essen, weit weg in diesen heidnischen Ländern. Ich habe kleine Mütter gesehen, die auf der Straße lagen und ihre kleinen Babys, deren Wangen eingefallen waren und die im Sterben lagen, und die Mutter versuchte, einem das Kind zu geben. Und wenn man es nimmt, hier ist noch eins, noch eins, und überhaupt nichts zu essen. Und wir sammeln genug in unseren Mülltonnen, um diese Menschen zu ernähren. Das ist richtig. Wir merken gar nicht, wie gut es uns geht. Und in den afrikanischen Dschungeln und so weiter, was haben die Leute dort, um mich zu versorgen? Sie haben nicht einen Cent. Sie haben überhaupt keine Möglichkeit, mich dorthin zu bringen. Und ich finde, dass sie auch das Evangelium hören sollten, das der Herr Jesus uns diese Woche gegeben hat. Ich nehme das Geld, denn ihr habt es mir gegeben und ich bin der Verwalter davon. Wenn ich also in dieser Stiftung arbeite, kann es für nichts anderes ausgegeben werden als für die Mission in Übersee. Und es bringt dasselbe Evangelium direkt zu ihnen hinüber. Nein, nicht. Ich gehe selbst hin, damit ich weiß, dass ich mein Bestes tue, weil ich weiß, dass ich für jeden Cent dieses Geldes gerade stehen muss. Und ich will ein guter Verwalter für Gott sein. Und wenn ich bei diesen Dingen nicht treu sein kann, wie soll ich dann bei anderen Dingen treu sein? Versteht ihr? Also ich möchte euch danken. Und das Angebot, das mir heute Nachmittag gemacht wurde, wie der Bruder gerade sagte, ich habe sie gebeten, das nicht zu tun. Aber normalerweise, wenn sie nicht, und sie wissen das, wenn die Ausgaben nicht getätigt werden können, dann nehmen wir einen Teil der Opfergaben, die per Post eingesandt wurden von der Gemeinde, wo es für diese anderen bestimmt ist, dann schreiben wir die Ausgaben ab. Wir wollen nicht, dass es jemanden etwas kostet, seht ihr? Wir haben nie, und ich habe dem Manager in dieser Versammlung gesagt, Bruder Jack Moore, der hier sitzt, war einer meiner ersten Männer auf dem Gebiet. Er weiß, dass ich niemals stillstehen würde, wenn jemand um Geld bettelt. Wer wird dies geben? Und wer gibt das? Gebt den Sammelteller weiter und vergesst es. Gott ist es. Wenn er aufhört, meine Bedürfnisse hier draußen zu befriedigen, dann ist es Zeit für mich, das Feld zu verlassen. Also, ich glaube nicht an dieses Betteln und Ziehen und Überreden und Drohen und alles andere für Geld. Nein. Als ich zum ersten Mal in diesen Dienst kam, fand ich durch die Geschichte heraus, dass es drei Dinge gibt, die einen Mann, einen Diener Christi, verletzen. Und wenn Gott segnet ihn und gibt ihm nur einen kleinen Dienst, dann ist das Erste, was ihm zum Verhängnis wird, Geld. Der Nächste ist Beliebtheit. Wenn er denkt, er sei jemand, dann ist er auf dem Weg nach draußen. Seht ihr, es gibt keinen Großen unter uns. Wir sind alle gleich. Wir sind Gottes Kinder. Seht ihr, keiner von uns ist groß und keiner von uns ist klein. Wir sind alle Gottes Kinder. Dann Geld, Popularität und Frauen. Und ich bin als Frauenhasser bekannt, also weißt du, das ist weit weg, also das ist aus dem Blickfeld. Ich habe eine Frau, das ist die einzige Frau auf der Welt und das ist meine Frau, die süßeste Frau, die Gott je auf die Erde gesetzt hat für mich. Das ist richtig, sie gehört mir und nur mir und ich gehöre ihr und nur ihr und das... Als ich ein junger Mann war, dachte ich das. Jetzt bin ich ein alter Mann und denke es immer noch. Also habe ich sie. Ich habe versucht, diese Dinge zu meiden und dem Herrn Jesus zu sagen, Gott, es ist so schwer, hier draußen zu sein, weil der Dienst so viel anders ist. Es ist einfach, es verwirrt die Menschen in jeder Hinsicht. Ich habe es schon schwer genug, mit Satan zu kämpfen, ganz zu schweigen von diesen anderen Dingen. Ich will also mein Bestes geben für jeden, den ich erreichen kann, damit das Reich Gottes verherrlicht wird. Nun, vielen Dank. Und ich hoffe, dass ich euch eines Tages wiedersehen kann. Ich hoffe, dass ich das kann. Und ich hoffe, wenn ich wiederkomme, die Versammlung sagt Amen, danke. Und ich hoffe, wenn ich wiederkomme, wird es nicht so sein wie jetzt. Man hat 3 Tage Zeit, ist nervös, aufgeregt, rennt rein und präsentiert etwas, von dem man nicht einmal weiß, worauf man sich einlässt. Man wundert sich. Es ist ein Wunder, dass du so viel Vertrauen in die Sache hast, wie du es hast. Wenn wir uns hier hinsetzen und hier in der Genesis anfangen würden, Tag für Tag und Nacht für Nacht und das hier hinlegen würden, siehst du, es ist irgendwie, weißt du, man bekommt das Gefühl, dass es um einen herum spukt. Ihr wisst, was ich meine. Man weiß es nicht. Wie die Jünger eines Nachts, sie waren auf einem stürmischen Meer und das kleine Boot war voll Wasser und alle Hoffnung auf Überleben war dahin. Und sie schrien und weinten, als Christen beteten sie natürlich. Und auf einmal sahen sie ihn auf dem Wasser gehen und sie dachten, es sei ein Gespenst. Sie dachten, es sei ein Geist und sie hatten Angst und fingen an zu schreien. Und stellt euch vor, das Einzige, was ihnen helfen konnte, sah für sie unheimlich aus. Sie hatten Angst vor ihm. Das ist es wieder. Wenn die einzige Hoffnung, die wir haben, er ist und seine Verheißung des Wortes und dennoch haben wir Angst davor, seht ihr? Einfach Angst, ihm unser Vertrauen zu schenken. Es ist schade. Aber denk daran, die Geschichte wiederholt sich immer. So muss es auch bleiben. Und ich habe dich die ganze Woche über gehört und über andere. Und ich sehe, dass viele von euch vielleicht die Bänder und so weiter mitnehmen, die mein Dienst auf diese Weise in der ganzen Welt verbreitet, überall. Oft hört man mich sagen, diese Denominationen und die Denominationen irgendwie verurteilen. Ich verurteile nicht die Menschen, sondern das System, seht ihr? Nicht die Denominationen, die Menschen darin. Oh nein, meine Leute waren früher katholisch. Ich bin irischer Abstammung, sie sind katholisch. Und ich weiß, dass es einige gute katholische Leute gibt. Einige von ihnen sind meine eigenen Leute, sie sind gut. Es gibt gute Methodisten, Baptisten, Presbyterianer, Lutheraner. In jeder Denomination gibt es gute Menschen. Aber diese Systeme, die uns trennen, sind das, was ich ablehne. Wir sind eins im Herzen. So müssen wir auch sein. Und dann ziehen unsere Systeme eine doktrinäre Linie. Und das ist, wenn die erste Gemeinde, die jemals gegründet wurde, die erste Gemeinde, irgendeine Gemeinde, sagen würde, wir glauben dies, und ihre Lehre mit einem Komma statt mit einem Punkt abschließen würden, dann gäbe es nur eine einzige Gemeinde. Das ist alles. Seht ihr? Wir glauben dies plus so viel, wie Gott uns sonst wissen lässt. Aber wenn wir sagen, wir glauben dies und das ist alles, dann sterben wir auf der Stelle, denn Gott ist ewig und er wächst weiter. Also, vielen Dank. Und ich möchte, dass ihr wisst, dass es keinen Minister oder Menschen auf der Welt gibt, den ich kenne, kein menschliches Wesen, egal wer es ist, aber mein Herz schlägt für ihn. Ich will sie für das Reich Gottes. Ich arbeite für einen Ort dort oben, nicht für eine bestimmte Denomination. Ich war ein Missionarsbaptist, ordiniert als Missionarsbaptist von Dr. Roy E. Davis aus Fort Worth, Texas. Und ich blieb in der Gemeinde, ein guter Kreis von Brüdern. Und ich sage immer noch, es gibt einige der besten Männer der Welt in der Missionary Baptist Gemeinde. Aber als mir diese Gabe zuteil wurde, konnten sie sich nicht darauf einlassen. Der Pastor sagte sogar, ich hätte den Verstand verloren. Ich mit einer gymnasialen Ausbildung würde zu Königen, Potentanten, Monarchen predigen und Heilungen und so weiter. Er sagte, das kann nicht sein. Aber es war so, denn er hat es getan. Er sagte, Billy, du wirst ein heiliger Roller werden. Ich weiß nicht, was ich bin, aber ich weiß, an wen ich glaube. Uhu. Jemand sagte vor nicht allzu langer Zeit, er sagte, ein sehr guter Mann, der mit Bruder Jack Moore und mir unterwegs war, William Booth Claiborne, ich glaube, einer der klügsten Prediger, die ich je gehört habe, kann das Evangelium in 7 verschiedenen Sprachen predigen. Und ich sagte etwas zu ihm, über etwas, das er erwähnt hatte, zu etwas, das ich gesagt hatte. Ich sagte, nun, das ist genau das, was die Schrift sagt, Bruder Booth. Er drehte sich um, wer ihn kennt, weiß, dass er ein echter Diplomat ist, ein Engländer, und sagte, du kennst deine Bibel einfach nicht. Ich sagte, aber ich kenne den Autor sehr gut, und das ist, versteht ihr, ihn zu kennen, ist also Leben, und so hat er, das stimmt, ihn zu kennen ist Leben, und ich weiß, dass etwas mit mir passiert ist. Ich bin nicht mehr der, der ich einmal war. Wie die alte, farbige Dame, wenn ihr das bitte entschuldigt, denn dies ist kein Ort für Witze und es ist kein Witz, es ist wirklich passiert. Eine alte, farbige Dame, sie sagt, ich möchte ein Zeugnis ablegen. Steh auf, Schwester, und lege Zeugnis ab, sagte ich. Sie sagte, wisst ihr, ich bin nicht das, was ich sein möchte. Und sie sagte, ich bin nicht das, was ich sein sollte. Aber dann sagte sie, ich bin nicht das, was ich einmal war. Sie hat auf jeden Fall angefangen. Und so fühle ich mich auch. Ich bin nicht das, was ich sein will und nicht das, was ich sein sollte. Aber ich weiß, ich bin nicht mehr der, der ich einmal war. Vor etwa 35 Jahren ist etwas mit mir passiert. Und seitdem ist er in meinem Herzen. Und ich liebe ihn mit allem, was in mir ist. Und ich liebe dich. Wie kann ich ihn lieben, wenn ich dich nicht liebe? Ich habe einen Jungen hier in der Versammlung und einen kleinen Enkelsohn. Wenn ihr ein Kompliment habt, dann gebt es lieber an sie weiter als an mich, denn ich bin ein Elternteil. Gott sieht das genauso. Wenn wir einander nicht lieben können, die wir gesehen haben, wie sollen wir dann Gott lieben, seht ihr? Wir müssen uns gegenseitig lieben und ehren. Wenn ich hierher käme, um euch in eine Falle zu locken oder in etwas anderes, würde Gott das niemals anerkennen. Schaut, was er mit mir machen würde. Was tue ich seinen Kindern an? Damit könnte ich mich niemals mit Gott vertragen. Nein. Aber ich komme, weil ich euch liebe und Gott weiß, dass das die Wahrheit ist. Und ich will alles tun, was ich kann, damit die Freude, die für euch bereit liegt, ich denke, der große Tisch ist gedeckt, jeder von euch hat ein Recht darauf. Manche Leute sagen, göttliche Heilung sei nicht so. Ich weiß, dass sie es ist. Seht ihr? Du kommst zu spät, um mir das zu sagen, siehst du? Ich weiß, dass es so ist. Und der Heilige Geist und diese Dinge, ich weiß, dass es wahr ist. Und warum solltet ihr mit einer alten, kalten Kartoffel in der Hand dastehen und daran knabbern, während ihr ein großes Essen für alle Heiligen Gottes vorbereitet habt? Seht ihr, es ist alles für uns. Er ist derselbe gestern, heute und für immer. Tausendfachen Dank an dieser Stelle. Ich hoffe, dass ich eines Tages zurückkomme, wenn Jesus verzögert. Jetzt fragt ihr euch sicher, warum. Jemand sagte neulich, ich stand neben einem sehr bekannten Mann. Ich liebe diesen Mann. Es gibt keinen Grund für mich, seinen Namen nicht zu nennen. Er war einer meiner Busenfreunde, Oral Roberts. Oral kam zu meinem Treffen. Bruder Jack Moore war auch da. Er hatte ein kleines, lumpiges Zelt auf der anderen Seite des Feldes aufgebaut. Drüben auf der Ostseite von Kansas City. Und ich war drüben in einem Auditorium, das etwas größer war als dieses. Und er kam rüber, setzte sich an die Seitenwand und sagte, Bruder Branham, denkst du, Gott wird mein Gebet erhören? Ich sagte, er hört das Gebet von jedem. Nun, der Mann weiß nicht, was er wert ist. Er hat ein 50 Millionen Dollar teures Seminar gebaut, mit einem 3 Millionen Dollar teuren Büro. Und ich denke, das ist ein Verdienst und ein Beitrag zum Glauben eines einzigen kleinen Jungen aus Oklahoma für Gott. Tommy Osborne war in jener Nacht dabei, als dieser Wahnsinnige in Portland, Oregon, auf die Plattform rannte, um mich zu töten. Und er sagte, du Betrüger. Er nannte mich einfach alles, ein großer, starker Mann. Etwa 50 Prediger auf der Plattform flohen vor ihm. Er war ein Wahnsinniger aus der Anstalt. Riesige, starke Arme, war über 1,80 Meter groß, fast 2 Meter. Große, starke Arme. Ich brachte 128 Pfund auf die Waage. Er rannte auf die Plattform und sagte, heute Nacht werde ich dich in der Mitte des Platzes umhauen. Ich wusste es besser, als ihm etwas zu sagen. Und alle wichen zurück, und ich stand einfach still. Versucht niemals, eure eigenen Gedanken einzubringen. Wenn ihr das tut, werdet ihr euch verirren. Ich stand einfach nur still, und ich hörte mich selbst dies sagen. Das heißt, der Heilige Geist sprach es durch meine Lippen. Vergiss nicht, Gott wirkt nur durch den Menschen. Er wählte den Menschen. Er hätte das Evangelium durch die Sterne, durch die Bäume oder durch den Wind verkünden lassen können, aber er wählte den Menschen. Das ist es, was er immer getan hat. Er hat den Menschen erwählt. Er offenbarte seine Geheimnisse und sein Vorwissen und so weiter seinen Dienern, den Propheten, sagte er. Der Kerl stand nur ein paar Meter von mir entfernt und hatte gedroht, was er tun würde. Er sah aus wie ein Goliath. Und da sagte der Heilige Geist, weil du das Wort Gottes herausgefordert hast, wirst du heute Nacht vor meinen Füßen fallen. Nun könnt ihr euch vorstellen, was ein Mann in dieser Art von Wut über einen Mann denken würde, der etwa 128 Pfund wiegt, bis hin zu fast 300 Pfund. Wie ein Berg, der vor euch steht, was er dachte. Er sagte, ich werde dir zeigen, über wessen Füße ich stolpere, und er schlug mit seiner großen Faust zu. Ich habe mich nicht bewegt, ich stand einfach nur da. Und er ging auf mich zu, holte so aus, um mich zu schlagen. Und ich hörte mich selbst, ohne dass ich irgendetwas zu sagen gehabt hätte, sagen, Satan, komm aus dem Mann heraus, nicht lauter als das. Und als er seine Faust zurückzog, gingen seine Hände hoch, seine Augen traten weit hervor und drehten sich im Kreis, seine Zunge streckte sich heraus und Schlabber fiel aus seinem Mund. Er drehte sich herum und herum und herum, fiel hin und drückte meine Füße auf den Boden. Und dann kamen die Polizisten heraus und jagten ihm nach. Ich hatte die beiden Polizisten zu Christus geführt, dort hinten im Umkleideraum, in diesem großen Saal. Und dann, ich glaube, wir hatten etwa 60 oder 100 drinnen und fast doppelt so viele draußen. Es regnete in Strömen. Sie standen mit Regenschirmen die Straße auf und ab. Und er hielt mich auf dem Boden fest und er fragte, ist er tot? Ich sagte, nein. Nun, sagte er, ist er geheilt? Ich sagte, nein. Er vergöttert diesen Geist, versteht ihr? Und es gibt keine Möglichkeit, ihm zu helfen, bis er das aus seinem Kopf bekommt. Ich sagte, aber ich wünschte, ihr würdet ihn mir von den Füßen rollen, damit ich mich bewegen kann, seht ihr? Tommy Osborne sah das, ging nach Hause und vernagelte sich selbst für 3 Tage in einem Zimmer. Er fuhr den ganzen Weg nach Jeffersonville. Und er kam herunter, ein kleiner nervöser Kerl, der um sein Auto herumlief. Er fragte, glaubst du, ich habe die Gabe zu heilen? Ich sagte, Tommy, du siehst aus wie ein wohlhabender Junge, der dem Reich Gottes zur Ehre gereichen würde. Ich sagte, Tommy, tu das nicht. Denk nicht über solche Dinge nach. Ich sagte, du weißt, dass Gott dich berufen hat, das Evangelium zu predigen. Wenn er dich beruft, das Evangelium zu predigen, dann gehört göttliche Heilung dazu. Und er ging mit Bruder Bosworth hinauf. Und neulich stand ich da und sah mir sein Gebäude an. Und, oh mei, 1,5 Millionen Dollar oder so etwas darin. Und ich schaute hinüber, Orrell stand dort und ich habe gewartet. Ich war schon aufgestanden, Orrell war so nett. Und sie alle führten mich herum, wirklich nette Brüder. Und ich stand da und ich dachte, denk nach. Ich war auf dem Feld, bevor sie anfingen. Jeder von ihnen sagte, dass sie sich davon haben inspirieren lassen. Und ich dachte, ich würde es hassen, wenn sie in mein Büro kämen. Aha, ich habe eine kleine Schreibmaschine, die am Ende eines Wohnwagens steht. Aha, seht ihr? Ich möchte nicht, dass ihr das seht. Und ich dachte, mein Gott, sieh dir das an. Sieh dir dieses große Gebäude an, das angeblich 3 Millionen Dollar wert ist. Und ich dachte, ich sah die Straße hinunter und ging weiter. Da stand das zukünftige Zuhause von so und so, zukünftiges Zuhause. Und ich dachte, aber ich sage das nicht, um diese Brüder zu missachten, sondern nur, weil es zu mir gesagt wurde. Ich dachte, wo ist meine zukünftige Heimat? Etwas sagte, sieh nach oben. Das ist gut genug für mich, solange ich werde dort oben nach meiner Heimat suchen. Ich sage nicht, dass sie nicht auch dort sein werden, aber das war nur, um mich zu ermutigen, verstehst du? Ich hätte nicht genug Verstand, um zu wissen, wie man mit Geld so umgeht. Auch das weiß Gott. Und was wäre, wenn ich so große Verpflichtungen hätte? Glaubst du, ich könnte dann hierher kommen? Meinst du, ich könnte hier ein 3-tägiges Treffen abhalten wie Bruder Roberts? Bruder Roberts muss jeden Tag etwa 10.000 Leute versammeln. Ich würde am ersten Tag durchdrehen, um das zu schaffen, seht ihr? Ich kann eine Versammlung mit 5 Leuten abhalten oder mit 2 Leuten oder mit einer Person oder ich kann hingehen, wohin er mich schickt. Ich brauche nichts anderes als mehr von ihm. Deshalb möchte ich, dass ihr dafür betet, dass ich mehr von ihm bekomme, dass ich ihn kennenlerne. Der Herr segne euch. Jedes Volk hat 3 Klassen von Menschen. Gläubige, Scheingläubige und Ungläubige. Das gibt es in jeder Menschenmenge. Jesus hatte sie in seiner und ich habe euch neulich Abend gezeigt, wie er sie voneinander trennte, indem er Dinge sagte, ohne sie zu erklären. Seht ihr? Er hat nie gesagt, warum sie seinen Körper essen müssen, warum er gekommen ist, wie er herabkommen sollte, ebenso wie er aufsteigen würde. Diese Leute wussten, dass er nur ein Mensch war, der von Anfang an einen schlechten Ruf hatte. Aber er sagte es einfach, um ihren Glauben zu prüfen. Diese Jünger rührten sich nicht, sie konnten es sich nicht erklären. Aber siehe, was Petrus sagte, Herr, wohin sollen wir gehen? Sie hatten gesehen, dass sich das Wort Gottes für diesen Tag, das für damals verheißen war, bestätigt hatte. Sie sagten, wir wissen, dass das die Quelle ist. Seht euch die sunamitische Frau an, als sie den kleinen Jungen durch die Segnung Elias bekam. Sie sagte, sattelt mir ein Maultier und hör nicht auf, bis ich es euch sage, seht ihr? Und sie ging zu dem Mann Gottes, und er wusste es nicht. Aber sie wusste, wenn Gott diesen Propheten hätte, der ihr sagen würde, dass sie einen Sohn haben würde, könnte sie herausfinden, warum Gott ihren Sohn genommen hatte. Und sie blieb hartnäckig darin, dies zu tun. Und du erinnerst dich, sie blieb bei ihrem Glauben, bis sie herausfand, was die Ursache dafür war. Und Elia ging hin, ohne zu wissen, was er tun würde, ging auf dem Boden auf und ab, legte seinen Körper auf das Baby und es wurde lebendig. Siehst du, das ist der Grund, warum die Menschen glauben. Sie können es nicht erklären. Keiner kann Gott erklären. Aber wenn ihr seht, dass Gott etwas in seinem Wort tut, das er versprochen hat, dass er es tun würde, sieh dir diese betrunkenen römischen Soldaten an jenem Tag an, kurz bevor die Kreuzigung stattfand. Sie stellten ihn da draußen hin und schlugen ihm ins Gesicht und auf die Wangen und so weiter und sagten, wenn du ein Prophet bist, dann sag uns, wer dich geschlagen hat. Er wusste, wer ihn schlug, aber er musste keinen Clown spielen, seht ihr? Er sagte, wahrlich, wahrlich, Johannes 5, Vers 19, hört zu. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern was er dem Vater tun sieht, das tut auch der Sohn. Deshalb hat er nie ein Wunder getan, bis Gott ihm durch eine Vision zeigte, was zu tun ist, gemäß seinen eigenen Worten. Der Sohn kann nichts aus sich selbst heraus tun, nicht was er hört, sondern was er dem Vater tun sieht, das tut auch der Sohn. Kein Prophet, kein Seher in der Bibel hat jemals etwas zufällig getan. Gott zeigt es zuerst, also kein menschliches Fleisch, nicht einmal das Fleisch Jesus selbst, kann verherrlichen. Es ist alles in Gott. Gott macht das Zeigen, das Sehen. Wir handeln nur so, wie er es uns zeigt und uns sagt. Jeder von uns tut das. So möge der Herr euch jetzt segnen. Und ich werde heute Nachmittag, während wir das Wort lesen, noch einmal fragen. Ihr seid so nette Leute, ich könnte stehen bleiben und mit euch reden und reden. Aber ich möchte noch einmal sagen, dass ich die Botschaft, die Gott mir gegeben hat, in Misskredit bringe, wenn ich hier einfach reinlaufe. Wir hätten 5 Versammlungen gehabt, aber ich glaube, wir konnten den Saal nicht bekommen, also mussten wir 4 machen. Hier 3 Abende und dann eine Heilungsversammlung. Was, seht ihr? Ihr kennt nicht einmal die ersten Ansätze. Vielleicht möchte ich eines Tages, so Gott will, mit Gottes Hilfe und der Mitarbeit von euch guten Menschen zurückkommen und alle meine Brüder alle zusammenbringen. Es mag sich vielleicht etwas komisch anhören, aber kommt, lasst uns gemeinsam beratschlagen, sagt der Herr. Lasst uns einfach sehen bis zu dieser Zeit. Wenn ich es nicht schaffe, denkt daran, wenn ich euch am Ufer des Flusses wiedersehe, wird Gott wieder bezeugen, dass dies die Wahrheit ist, die ich euch sage. Es ist sein Wort. Wäre ich nicht ein Heuchler? Was hätte ich denn auf Lager? Ich habe eine Frau und ein paar Kinder zu Hause, die vor einer Weile am Telefon riefen, warum kommst du nicht nach Hause, seht ihr? Aber es gibt andere Kinder, die krank und bedürftig sind. Es gibt Frauen und Ehemänner, die Erlösung brauchen. Das kann ich nicht tun, wenn ich erwarte, den Fluss zu überqueren. Seht ihr, dort drüben werde ich mich niederlassen und eine Weile ausruhen. Bis dahin werde ich alt und ich kann mich nicht mehr so fühlen wie damals, als ich vor Jahren angefangen habe. Aber ich gehe einfach, egal. Ich mache einfach weiter, denn dies ist die letzte Gelegenheit, in der ich es in diesem Leben tun kann. Im anderen Leben wird das nicht mehr nötig sein. Lasst uns in Bezug auf sein Wort aufstehen und zu Markus, dem 16. Kapitel, gehen. Und ich beginne mit dem 9. Vers. Hört genau zu, wenn ihr möchtet. Dies ist die Abschlussbotschaft. Dies ist heute die Abschlussbotschaft für diesen Teil des Feldzugs hier. Und das, was ich hier lese, sind die Schlussworte, die letzten Worte, die Jesus zu seiner Gemeinde sagte, bevor er wegging. Die letzten Worte unmittelbar nach der Auferstehung. Das 16. Kapitel von Markus, ich beginne mit dem 9. Vers. Als nun Jesus am ersten Tag der Woche früh auferstanden war, erschien er zuerst Maria Magdalena, von der er 7 Teufel ausgetrieben hatte. Und sie ging hin und verkündigte es denen, die mit ihm gewesen waren, da sie trauerten und weinten. Und sie, als sie es hörten, dass er lebte, denkt daran, als sie hörten, dass er lebte, oh mei, ich hoffe, wir können heute das Gleiche hören und wissen, dass er lebt. Uhu. Als sie hörten, dass er lebte und von ihr gesehen worden waren, glaubten sie nicht. Danach erschien er den anderen in einer anderen Gestalt. 2 von ihnen, als sie auf dem Weg waren und in das Land gingen. Das war Kleopas und sein Freund, die nach Emmaus gingen. Und sie gingen hin und erzählten es den Übriggebliebenen, und sie glaubten ihnen nicht. Danach erschien er den 11, als sie beim Essen saßen, und tadelte sie wegen ihres Unglaubens und ihrer Herzenshärte, weil sie denen nicht glaubten, die ihn gesehen hatten, nachdem er auferstanden war. Ob er jetzt dasselbe mit uns tun würde, seht ihr? Und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Und diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Teufel austreiben, sie werden mit neuen Zungen reden. Sie werden Schlangen aufheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Sie werden den Kranken die Hände auflegen, und sie werden gesund werden. Und nachdem der Herr zu ihnen geredet hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. Und sie zogen aus und predigten überall, und der Herr wirkte mit ihnen und bestätigte das Wort durch nachfolgende Zeichen. Amen. Nun werde ich meinen Text von heute Nachmittag hier herausnehmen. Ein Gerichtsprozess. Lasst uns nun unsere Häupter beugen. Unser gnädiger himmlischer Vater, wir bitten dich jetzt, dein Wort zu nehmen. Und während wir heute Nachmittag diese Prüfung deines Wortes vorbringen, beten wir, dass wir die Gegenwart des auferstandenen Jesus spüren werden und dass wir nicht so träge sein mögen. Und wie du zu jenen sagtest, als du auf dem Weg nach Emmaus zu ihnen sprachst, wie du zu ihnen sprachst und du sagtest ihnen, sie seien, worüber haben sie sich Sorgen gemacht? Worüber waren sie so traurig? Und sie sagten, du musst ein Fremder sein. Und sagten zu ihm, Jesus von Nazareth, der in Wahrheit ein Prophet war. Und als sie dich als Prophet ansprachen, da war es nur recht und billig, dass du zum Wort gingst, da du ein Prophet bist, denn das Wort kommt zum Propheten. Da hast du dich zu ihnen gewandt und gesagt, ihr Toren und trägen Herzens, die nicht glauben wollen, was die Propheten über Christus gesagt haben, wie er all das erleiden muss, was du gesagt hast, und dann in seine Herrlichkeit einzugehen. Und ausgehend vom Alten Testament, ganz am Anfang erklärte er ihnen, was die Propheten über sich selbst gesagt hatten, aber sie haben es immer noch nicht verstanden. Aber als sie im Gebäude waren, die Türen sich schlossen, da hast du etwas getan, genauso wie du es getan hast, bevor du gekreuzigt wurdest, und dann wurden ihre Augen geöffnet. Und du bist schnell aus ihrem Blickwinkel verschwunden. Und sie liefen hin und erzählten es denjenigen, die beim Abendessen saßen, dem Abendmahl. und tadelten sie wegen ihres Unglaubens, als du in den Mauern erschienst und ihnen sagtest, dass sie dir hätten glauben sollen und wegen der Härte ihres Herzens. Und wie diese Jünger sich freuten, weil sie dich erkannten, weil du etwas auf dieselbe Weise getan hast, wie du es vor deiner Kreuzigung getan hast. Sie wussten, dass du es bist. Derselbe gestern, heute und für immer. O Gott, bitte tu es heute wieder. Komm in unsere Mitte. Und du hast diese Dinge für die letzten Tage versprochen. Mögen unsere Herzen nicht so abgestumpft sein von der modernen Theologie und den Dingen dieser Welt, dass wir es versäumen, dich zu sehen. Öffne unser Verständnis, unsere Augen, denn darum bitten wir im Namen Jesu. Amen. Ihr könnt euch setzen. Nun, ich vertraue darauf, dass das Erscheinen seiner Auferstehung diese Woche bestätigt wird. Das Wenige, was wir gesehen haben zu diesem Zeitpunkt, in diesem Stadium, da es das erste Mal ist, ein wenig skeptisch sein könnte, weil das Einzige, was man sieht, nur ein kleiner Teil ist. Aber es war nicht ein einziges Mal falsch, nicht ein einziges Mal, 10.000 Mal, 1.000 Mal. Es hat sich nie geirrt. Wie viele hier sind Zeugen dafür? Hebt eure Hände hoch. Das war, seht ihr, niemals, egal welche Nation, egal wo, egal welcher Ort. Es wurde nie gesagt, dass etwas anderes passieren würde als das, was genau so passiert ist. Also kann nichts so präzise sein, außer Gott allein. Seht ihr? Sicherlich. Aber natürlich muss es zwielichtig aussehen. Es muss so sein. So war es auch zu seiner Zeit und so ist das. Sogar seine Geburt und alles andere sah dubios aus. Gott tut das nur, um den Glauben seines Volkes zu prüfen. Nun, heute Nachmittag dachte ich, es wäre nicht mehr als recht. Und nach seinem Erscheinen vor uns und durch das Haus gehend und die Gedanken des Herzens erkennend. Und ich habe nur 3 oder 4 kleine Schriftstellen verwendet mit euch. Und Gott weiß, dass alle Schriften zusammengehören. Es gibt keinen einzigen Fehler in einer von ihnen. Nicht eine widerspricht der anderen. Nun, die Leute sagen, dass es so ist. Ich habe jedem ein Jahresgehalt angeboten, der mir zeigt, wo das Wort sich selbst widerspricht. Es widerspricht sich nicht selbst. Wenn es das täte, wäre es für mich wertlos. Es muss genau die Wahrheit sein. Nun wird Gott die Welt nach etwas richten. Wenn er sie nach der Gemeinde richtete, nach welcher Gemeinde dann? Denn eine ist anders als die andere. Aber er wird sie nach Jesus Christus richten. So steht es in der Bibel. Und Christus ist das Wort. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Er richtete es in den Tagen Noahs und er richtete es in den Tagen Moses. Er richtete es zu jener Zeit, zu seiner Zeit und sogar bis zum heutigen Tag. Durch dasselbe verheißene Wort für dieses Zeitalter. Entweder wir glauben daran oder wir glauben es nicht. Aber es ist dafür verantwortlich, seinem Wort Recht zu geben. Wisst ihr, in Matthäus 12 heißt es, dass, obwohl er so viele Dinge getan hatte, konnte das Volk nicht glauben. Denn, so sagt Jesaja, sie haben Herzen, die nicht verstehen, Augen, die nicht sehen, Ohren, die nicht hören. Es musste erfüllt werden, und so muss auch dies erfüllt werden. Sie werden hochmütig sein, mehr vergnügungssüchtig als gottesliebend, falsche Ankläger, zügellos und Verächter des Guten. Sie haben eine Form der Gottseligkeit und verleugnen deren Kraft, die Kraft des Gottes, dessen Form sie haben. Was für eine traurige Sache. Was wäre, wenn ihr es wärt? Denkt an einen Mann oder eine Frau, die das nicht glauben können. Was wäre, wenn ihr das wärt? Denkt einfach daran. Es ist zu bedauern, nicht zu verachten, sondern zu bemitleiden. Es ist wirklich die Wahrheit. Beachtet jetzt. Heute werde ich das ansprechen, was wir als ein paar Minuten lang, bevor wir für die Kranken beten. Und wir werden versuchen, innerhalb der nächsten 40 Minuten von hier weg zu sein, wenn möglich. Aber ich möchte vorher noch eine kleine Gerichtsverhandlung abhalten. Und nun ist der Fall heute in diesem Gerichtsprozess. Jetzt hört bitte genau zu und merkt euch, was ich zu sagen versuche. Es wird nicht lange dauern. Der Fall lautet: Das Wort des Versprechens Gottes gegen die Welt. Ein Verfahren kann nur dann aufgerufen werden, wenn es einen Grund dafür gibt. Man muss den Streitfall darlegen, und der Streitfall, der heute Nachmittag in diesem Gerichtssaal verhandelt wird, Ich möchte, dass ihr euch alle den Fall anhört, ich bitte euch. Der Fall lautet die Verheißungen des Wortes Gottes gegen die Welt. Der Streitfall und der Grund für die Anklage lautet ein Bruch des Versprechens. Könnt ihr mich gut hören? Hebt eure Hände hoch, wenn ihr jetzt irgendwo in der Nähe seid, könnt ihr mich hören. Die Anklage lautet ein Bruch des Versprechens. Gott gab ein Versprechen und hat sich nicht daran gehalten. Gottes Wort hat ein Versprechen gegeben, also wird er vor Gericht gestellt. Bruch des Versprechens. Nun vertritt der Staatsanwalt immer den Staat, wenn ich die Gerichte richtig verstehe. In diesem Fall vertritt der Staatsanwalt also die Welt, und der Staatsanwalt ist Satan. Er vertritt die Welt, weil die Welt ihm gehört, und er vertritt die Welt, und er ist ihr Staatsanwalt. Der Angeklagte in diesem Fall ist der allmächtige Gott, der Angeklagte. Und nun hat der Angeklagte immer einen Verteidigungszeugen, und der Zeuge der Verteidigung in diesem Fall ist der Heilige Geist. Und jetzt werden wir, und der Staatsanwalt hat auch einige Zeugen in diesem Fall, und ich werde sie namentlich nennen. Einer von ihnen ist Herr Unglaube, der nächste ist Herr Skeptiker, und der nächste ist Herr Ungeduld. Das sind die, die versuchen, ein Gerichtsurteil gegen Gott zu bekommen. Jetzt haben wir die, all die Charaktere, die vorgeladen sind, und wir sind im Gerichtssaal. Also werden wir das Gericht zur Ordnung rufen. Also gut, die Ordnung. Ordnung ist, das Gericht wird zur Sitzung gerufen oder zur Ordnung, und der Staatsanwalt wird nun seinen ersten Zeugen aufrufen, um auszusagen. Und sein erster Zeuge im Zeugenstand ist Herr Unglaube, und seine Beschwerde ist, dass Gottes Wort der Verheißung nicht ganz wahr ist. Das ist seine Beschwerde, die der erste Zeuge vorbringt. Er behauptet, er sei ein Gläubiger, obwohl er es nicht ist, aber er behauptet, er sei einer. Und er behauptet, dass er vor einiger Zeit an einer sogenannten Heiliggeistversammlung teilgenommen hat, bei der die Leute die Hände auf die Menschen legten und ihre biblischen Rechte darlegten, dies zu tun, indem sie aus Markus 16 vorlasen, wo ich gerade gelesen habe. Sie sollen den Kranken die Hände auflegen und sie werden gesund werden. Herr Unglaube bezeugt und er sagt, ich hatte die Hände dieses, wie man es bezeichnete, vom Heiligen Geist erfüllten Predigers, der mir die Hände auflegte, gemäß Markus 16, dem Versprechen, das Gott gegeben hatte. Und der Mann sagte, er sei ein Gläubiger und viele behaupteten, geheilt zu sein. Er legte mir die Hände auf und das ist jetzt 2 Monate her und nichts ist geschehen. Deshalb ist die Verheißung nicht wahr. In Ordnung. Wir bitten, Herrn Unglaube zurückzutreten. Der Staatsanwalt Satan ruft seinen nächsten Zeugen auf. Der nächste Zeuge wird aufgerufen, er ist Herr Skeptiker. Jetzt wird er seine Aussage machen. Er sagte, ich ging in eine Gemeinde. Ich war krank und ging in eine Gemeinde, die angeblich einen gottesfürchtigen Pastor hatte, der an Gottes Wort glaubte. Und er hatte eine kleine Ölflasche auf seinem Pult stehen, und alle, die zu ihm kamen und für sich beten lassen wollten, salbte er mit Öl, indem er die Verheißung aus dem Wort Gottes in Jakobus 5,14 vorlas. Er las das Wort und sagte, wenn jemand unter euch krank ist, soll er die Ältesten der Gemeinde rufen, diese sollen sie mit Öl salben und für sie beten, und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten, und Gott wird ihn aufrichten. Wenn sie eine Sünde begangen haben, so wird sie ihnen vergeben werden. Und jetzt, sagte er, hat mich dieser Pastor, von dem ich schon von anderen gehört hatte, mit Öl gesalbt und mir die Schrift vorgelesen, aus Gottes Verheißung heraus. Und das ist jetzt über einen Monat her und ich bin immer noch genauso krank wie damals, als er mich gesalbt hatte. Deshalb ist das seine Beschwerde. Herr Skeptiker möge zurücktreten. Und der Staatsanwalt Satan ruft seinen nächsten Zeugen auf. Sein nächster Zeuge ist Herr Ungeduld. Das ist ein Gauner, seht ihr? Entschuldigt diesen Ausdruck, seht ihr? Er macht dich einfach so nervös, dass du nicht weißt, was du tust. Siehst du? Herr Ungeduld, er behauptete, dass er, eines Tages, als ich die Bibel las, all diese Leute behaupteten, jetzt gläubig zu sein. Und sie, er behauptet, er habe in der Bibel gelesen und sei auf die Stelle in Markus 11, 22 und 23 gestoßen, wo Jesus selbst das Versprechen gibt, Wenn du zu diesem Berg sagst, bewege dich und nicht in deinem Herzen zweifelst, sondern glaubst, dass das, was du gesagt hast, geschehen wird, so wirst du bekommen, was du gesagt hast. Und wieder sagt er, wenn ihr betet, glaubt, dass ihr bekommt, worum ihr bittet. Jetzt sagt er, ich war ein Krüppel in meinen Füßen, lahm in meinen Füßen, etwa 30 Jahre lang, und ich habe dieses Versprechen vor 5 Jahren angenommen, und seitdem ist nichts passiert. Ich bin immer noch genauso verkrüppelt, wie ich es immer war. Jetzt der Staatsanwalt. Daraufhin tritt er zurück. Jetzt muss der Staatsanwalt den Fall gewissermaßen darstellen. Also sagt der Staatsanwalt, der Satan ist, der Öffentlichkeit, diese Leute behaupten, gläubig zu sein. Und Gott ist nicht im Recht, wenn er solche übereilten Versprechungen in sein Wort setzt, wenn er sie nicht erfüllt. Seht ihr, er klagt Gott an. Er hat diese Verheißungen in sein Wort gelegt für seine gläubigen Kinder. Und seine gläubigen Kinder sind hier aufgestanden und bezeugen, dass sie diese Behauptungen, die er in seinem Wort gemacht hat, als die Wahrheit akzeptiert haben, und sie haben überhaupt keine Wirkungen davon. Daher klagt er Gott an und versucht, einen Rechtsstreit gegen ihn zu führen, um zu sagen, dass Gott etwas in sein Wort für seine gläubigen Kinder hineingelegt hat und nicht zu dem steht, was er versprochen hat. Er behauptete auch, dass er ungerecht ist, wenn er den Menschen, seinen gläubigen Kindern, ein solches Versprechen gibt und nicht in der Lage ist, zu dem zu stehen, was er gesagt hat. Der Staatsanwalt legt hier einen harten Fall gegen den Angeklagten vor. Er ist nicht in der Lage, es zu gewährleisten, weil wir hier Zeugen haben, die sagen, dass er nicht hinter dem Wort steht, das er versprochen hat. Doch der Staatsanwalt spricht weiter. Der Staatsanwalt sagt, und dieser ist Satan. Trotzdem verspricht Gott, dass alle Dinge möglich sind für Gläubige. Gott sagt das in seinem Wort. Der Staatsanwalt ist dabei, seinen Fall abzuschließen, wie ihr seht. Er glaubt, dass er es geschafft hat, weil die 3 Zeugen, die es bezeugen, sich auf die Schrift berufen und die Schrift richtig zitiert haben und alles so gemacht haben, wie sie es gesagt hatten. Und nun versiegelt der Staatsanwalt auch noch die kleinen Stellen, dass Gott verheißt, alle Dinge sind möglich denen, die glauben. Doch widerspricht der Staatsanwalt Satan und sagt, Gott verspricht, dass er lebt, nachdem er gekreuzigt worden ist. Er verheißt, dass er noch am Leben ist. Und außerdem verheißt er in seiner Schrift Hebräer 13, Vers 8, dass er derselbe ist gestern, heute und für immer. Und er ist nicht in der Lage, das, was er verspricht, zu stützen oder zu bestätigen. Er nagelt es fest, ganz fest, so dass es keine Chance gibt, davon abzuweichen. Er ist nicht in der Lage, es zu tun. Gott hält sein Wort nicht, ein anderes Wort. Er behauptet, dass er von den Toten auferstanden ist. Er behauptet auch in Johannes 14, 12, wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich tue, auch tun. Er hat das nicht belegen können. Er sagte auch in der Heiligen Schrift, noch eine kleine Weile und die Welt wird mich nicht mehr sehen. Doch ihr werdet mich sehen, denn weil ich lebe, lebt auch ihr. Beachtet noch einmal, dass er im 17. Kapitel im Markus von den Tagen Sodom spricht, in denen wir jetzt leben, wie es in den Tagen Sodoms war, dass die Szene der Welt in der gleichen Lage sein würde und dass Gott als das fleischgewordene Wort hierher auf die Erde kommen würde und in der Lage wäre, genau die gleichen Dinge zu tun, die Gott tat, der ein Mensch in menschlicher Gestalt war und von Abraham Elohim genannt wurde. Und Jesus sagte, wenn der Menschensohn in den letzten Tagen geoffenbart wird, dann wird er sich auf derselben Weise offenbaren, wie es in den Tagen Lots geschah, indem er die Szene darstellt. Er verheißt auch, er wird bei uns sein, ja in uns sein, bis zur Vollendung oder bis zum Ende der Welt. Und er behauptet auch, dass Himmel und Erde vergehen werden, aber sein Wort wird niemals vergehen. Nun denke ich, dass der Staatsanwalt denkt, dass er seinen Fall ziemlich gut unter Dach und Fach hat. Er hat Zeugen, die beweisen, dass dieses Wort nicht die Wahrheit ist. Nun seid ihr heute Nachmittag Richter und Geschworene zugleich. Ihr, euer Verstand, soll die Geschworenen sein, und eure Handlungen sind der Richter. Ihr seid, was auch immer das Urteil der Geschworenen sein wird, du handelst, wie dein Urteil ausfällt, seht ihr? Das müsst ihr tun, denn eure Taten sprechen lauter als eure Worte, seht ihr? Das ist richtig. Ihr könnt etwas sagen, aber wenn ihr es nicht so meint, könnt ihr es auch nicht tun, seht ihr? Eure Taten werden lauter sein als eure Worte. Beachtet! Nun lasst den Staatsanwalt zurücktreten. Er hat seine Zeugen geladen und sie haben ausgesagt, und der Staatsanwalt hat das Wort hier draußen platziert und es so versiegelt, wie er es haben will. Denn er glaubt, dass er den Fall jetzt vollständig unter Dach und Fach hat. Also lasst den Staatsanwalt und seine Zeugen aus dem Zeugenstand zurücktreten. Nun werden wir den Zeugen der Verteidigung aufrufen, den Heiligen Geist. Ihr wisst, wenn es einen Angeklagten gibt, muss es auch einen Zeugen der Verteidigung geben. Wir rufen also den Zeugen der Verteidigung auf, um den Angeklagten zu verteidigen, den Heiligen Geist. Das Erste, was der Heilige Geist sagt, wenn er hervortritt, ist dies. Er will den Ankläger, denjenigen, der versucht, den Fall zu verhandeln, der angeklagt ist, darauf aufmerksam machen, dass der Ankläger das Wort an die Menschen falsch interpretiert hat. Genauso wie er es mit dem ersten Menschen Eva im Garten Eden getan hat. Er hat das Wort an das Volk falsch interpretiert und der Heilige Geist, der Zeuge der Verteidigung, weist uns darauf hin. Beachtet, er sagte, dass der Ankläger gesagt hat, diese Verheißungen gelten den Gläubigen und dass die Verheißungen nur für Gläubige gelten, nicht für Ungläubige und Skeptiker. Der Zeuge der Verteidigung behauptet, dass Gott deutlich gesagt hat, dass es für Gläubige gilt und macht darauf aufmerksam, dass jeder, der im Widerspruch zum Wort bezeugt hat, zugegeben hat, dass andere behauptet haben, geheilt zu sein, seht ihr? Das wirft ihn also sofort aus den Rennen, seht ihr? Aber lasst uns ein wenig mit dem Fall weitermachen. Und der Zeuge der Verteidigung sollte wissen, ob sie gläubig sind oder nicht, denn er ist es, der das Wort belebt. Er weiß, ob sie glauben oder nicht. Meint ihr nicht auch? Die Versammlung sagt Amen. Er sollte es wissen. Er weiß, ob sie gläubig sind oder nicht, denn er ist der Einzige, der Leben in das Wort bringen kann. Würde mein Körper ohne Geist hier stehen, wäre ich tot. Aber nur das Leben kann diesen Körper beleben und bewegen, und es ist nur der Heilige Geist, der das Wort beleben kann. Er ist der Einzige, der es in die Tat umsetzen kann. Und er sollte wissen, ob sie gläubig sind oder nicht. Und gegen ihr eigenes Zeugnis, dass sie sagten, andere beanspruchten, geheilt zu sein und andere beanspruchten, diese Dinge zu sehen, aber sie taten es nicht. Nun seht, sein Zeugnis ist bereits widerlegt. Aber nun, er belebt das Wort. Und wieder will er die Aufmerksamkeit des Anklägers oder der Ankläger auf das Wort lenken, das in Frage gestellt wird. Er hat nie eine bestimmte Zeit für diese Heilung festgelegt. Er sagte, das Gebet des Glaubens wird die Kranken retten. Gott wird sie auferwecken. Er sagte, sie sollen den Kranken die Hände auflegen. Und er sagte nicht, dass sie dann sofort aufspringen und geheilt werden. Er sagte, sie werden gesund werden, wenn sie glauben. Seht? Falsche Auslegung des Wortes, seht ihr? Ich denke, wir haben einen guten Zeugen der Verteidigung. Nun, er sollte wissen, ob sie glauben oder nicht. Er könnte das sagen. Und er korrigiert hier sicherlich die Schrift, denn der Verteidigungszeuge hat das immer getan, im Sinne der Bibel. Das Wort korrigiert sich stets selbst. Und wir finden, dass er sagte, der Satan hat das Wort dem Ungläubigen falsch zitiert und der Ungläubige wusste es nicht anders. Aber derjenige, der es glaubte, wusste genau, was er sagte und hielt daran fest. Seht ihr, was sie beanspruchten? Sie konnten es nicht beweisen, aber sie beanspruchten es für sich, und das taten sie. So wie wir beanspruchten, gerettet zu sein. Sie sagen, nun zeig mir, wie du gerettet bist. Mein Leben beweist, dass ich gerettet bin. Die Art und Weise, wie ich handle, beweist, ob ich gerettet bin oder nicht. Egal, wie viel ich hier darüber aussage, ihr werdet wissen, wie ich lebe, ob ich gerettet bin oder nicht. Genauso verhält es sich mit der Heilung. Wenn du es annimmst und glaubst, wirst du dich auch so verhalten. Es wird eine solche Veränderung in dir stattfinden. Es gibt nichts, was dich davon abbringen kann, genauso wenig wie deine Errettung. Es ist Gottes Wort. Du musst es auf derselben Grundlage annehmen. Durch den Glauben wirst du gerettet. Jesus sagte zu der Frau, die sein Gewand berührte, dein Glaube hat dich gerettet. Nun, ich bin bei weitem kein Gelehrter, aber ich habe ein paar Worte nachgeschlagen. Dieses Wort kommt von dem griechischen Wort sozo, was bedeutet gerettet. Genau wie materiell oder geistig gerettet. Du bist gerettet, sozo. Er hat sie vor einem verfrühten Grab gerettet, genauso wie er sie vor der Hölle rettet. Sozo, das gleiche griechische Wort wird verwendet. Bemerkt, dein Glaube hat dich sozo gerettet, von der Krankheit, die du hattest. Beachtet jedes Mal dasselbe Wort. Ich möchte noch einmal darauf aufmerksam machen, dass der Ankläger das Wort falsch zitiert hat und Gott nie gesagt hat, dass sie sofort aufspringen würden, sobald man ihnen die Hände auflegt, sondern er sagte, diejenigen, die glauben, werden genesen, das heißt, wenn er glaubt. Das gilt nur für Gläubige. Und erneut möchte der Zeuge der Verteidigung das Gericht heute Nachmittag darauf aufmerksam machen, dass Gott sagte, sein Wort sei ein Same. Das Wort ist ein Same, den der Sämann gesät hat. Wenn dieser Boden, dieses Samenkorn in die richtige Art vom Boden fällt, der genug Fruchtbarkeit in sich hat, um dieses Samenkorn zum Leben zu erwecken, es zu beleben, wird es leben. Wenn nun ein Mensch einen Samen pflanzt, wenn ihr Landwirte seid oder irgendwas über das Pflanzen von Samen wisst, wenn ihr heute einen Samen pflanzt, sagen wir etwas Mais, dann setzt ihr ihn in euren Garten und morgen früh gräbt man ihn aus und sieht ihn an und sagt, nun, es ist kein Unterschied. Du pflanzt ihn wieder ein und am nächsten Tag gehst du wieder hin, schaust es dir an und sagst, es ist kein Unterschied. Er wird niemals aufgehen. Er kann es nicht tun. Als du ihn ausgegraben hast, hast du das Bild genau dort verdorben. Ihr müsst es der Erde übergeben und dann ist es an der Erde, den Rest zu erledigen. Und jedes Mal, wenn du dir deine Symptome ansiehst, sie bezeugst, über sie klagst, kann Gott dich niemals heilen. Übergib sie Gott und glaube seinem Wort. Er wird es geschehen lassen. Ob es sprießt, ob es was tut, ist dir egal. Gott hat es versprochen und du hast möglicherweise deine Heilung, wenn du sie annimmst. Es ist in Form von Samen. Wenn ich dich um einen Eichenbaum gebeten habe und du mir eine Eiche gegeben hast, habe ich möglicherweise einen Eichenbaum. Und wenn ich dich um eine Ähre bitten würde und du mir ein Korn geben würdest, hätte ich möglicherweise eine Ähre. Wenn ich sie dann in den Boden setze, sie gieße und alles Unkraut von ihr fernhalte, wird sie die Kraft aus dem Boden um sie herum ziehen und das Unkraut fernhalten. Dann wird es automatisch wachsen, denn es ist ein gekeimter Same. Wenn der Same nicht gekeimt ist, wird er nicht keimen. Aber wenn der Same ein Keim des Lebens in sich trägt, kann ihn nichts am Wachsen hindern. Jemand fragte, was denkst du über die Auferstehung? Geht im Winter hierher, schüttet ein Stück Beton in euren Garten und wo ist im nächsten Jahr, wenn der Frühling kommt, das dichteste Gras? Am Rande des Weges. Seht ihr, wenn die Sonne scheint und die Welt sich wieder in die Position der Sonne bringt, gibt es keine Möglichkeit, sie zu verstecken. Das Leben findet seinen Weg. Es schlängelt sich unter dem Beton hindurch und so weiter, bis es schließlich am Ende des Weges steht und den Kopf in die Höhe streckt, um den allmächtigen Gott zu preisen. Die Sonne, S-U-N, steuert alles botanische Leben. Und der Sohn, S-O-H-N, beherrscht alles ewige Leben. Denn er und er allein hat das ewige Leben. Man kann es nicht verbergen. Es wird zwangsläufig eine Auferstehung geben. Es ist egal, wo du bist. Du kommst auf jeden Fall und du musst geheilt werden, wenn du daran glaubst und es annimmst. Es ist ein Same, den der Sämann gesät hat und der in die Erde gefallen ist. Und wenn er kommt, manche fielen auf Felsen, sie hatten keine Wurzeln. Einige fielen in Dornen und Enttäuschungen und das erstickte es. Aber einige fielen dorthin, wo es kein Unkraut, keine Dornen und keinen Felsen gab. Jetzt kommt es darauf an, was du, wenn ihr einen Ungläubigen in euer Haus kommen lasst oder eine ungläubige Person, die euch sagt, da ist dieses Zeug, das gibt es nicht. So etwas gibt es nicht, dann lasst ihr Unkraut ins Haus, das missfällt euch. Sagt, Gott hat es gesagt, damit ist die Sache erledigt. Ich bin geheilt, weil ich es in meinem Herzen glaube. Und dieser Glaube, der da liegt, und all der Unglaube, der ihm genommen wurde, muss ihn zum Vorschein bringen. Das ist richtig. Nun, der Zeuge der Verteidigung möchte ein paar Zeugen auf die Plattform rufen. Hätten wir die Zeit dazu? Der Zeuge der Verteidigung möchte jetzt einen Zeugen aufrufen. Sein Zeuge, so wie der Staatsanwalt seine Zeugen aufgerufen hat. Der Zeuge der Verteidigung möchte als erstes den Propheten Noah aufrufen und ihn bezeugen lassen. Noah, was hast du jetzt, heute Nachmittag dazu zu sagen? Er sagte, ich lebte in einem wissenschaftlichen Zeitalter, das weit über die Wissenschaftlichkeit dieses Zeitalters hinausging. Es hatte noch nie auf der Erde geregnet. Gott bewässerte die Erde durch die Vegetation und so weiter, durch Quellen, die unter der Erde waren. Aber eines Tages kam Gott zu mir und sagte mir, dass es Wasser aus dem Himmel regnen würde. Ich gab meine Botschaft weiter. Und er sagte mir, ich solle eine Arche bauen. Das tat ich und sagte, es würde Wasser aus dem Himmel regnen. Und Herr Unglaube, Herr Skeptiker und all die anderen, die dort saßen, verspotteten mich und lachten mich aus, weil ich an ein solches Wunder glaubte, obwohl wissenschaftlich erwiesen ist, dass es dort oben kein Wasser gibt. Sie konnten auf den Mond schießen, sie konnten auf die Sterne schießen, sie konnten Dinge dieser Art tun, sie haben damals Dinge gebaut, die wir heute nicht mehr bauen können. Sie haben also wissenschaftlich bewiesen, dass es dort oben keinen Regen gibt. Aber Noah sagte, Gott hat mir gesagt, dass es regnen wird. Und ich glaubte, wenn Gott es gesagt hat, dann kann er auch Wasser dort oben hinbringen. Also hämmerte ich los. Herr Unglaube spottete über mich, Herr Skeptiker zweifelte an mir, Herr Ungeduld, ich hämmerte weiter, bis ich die Arche gebaut hatte. Jeden Tag kamen sie vorbei und sagten, nun, ich schätze, heute wird es regnen, ha ha ha. Seht, in der gleichen Weise, ich dachte, du wärst gesund, ich dachte, du würdest gesund werden, wo ist der Regen geblieben? Weißt du, immerhin hast du das gesagt, Prophet Noah, der du doch einer sein sollst. Aber denk daran, das sind nicht die. Das sind Leute, die so tun, als ob sie gläubig wären. Nein, Herr Unglaube und Herr Skeptiker, und das sind, sie geben vor, gläubig zu sein. Nun, der Prophet Noah, wir wussten immer, dass du ein falscher Prophet bist, weil du törichte Ideen hast, die nicht mit der Wissenschaft vereinbar sind. Sie passen nicht zum modernen Trend. Siehst du, du kommst mit unseren Pastoren nicht klar. Da stimmt etwas nicht. Wir wissen, dass du nicht wirklich ein Prophet bist, aber du hast gesagt, dass es regnen wird. Das war vor einem Monat. Es hat noch immer nicht geregnet. 2 Jahre vergingen. Hallo? Hallo, Prophet? Ich dachte, du hättest gesagt, dass Gott das gesagt hat. Er hat es gesagt. Nun, 2 Jahre sind vergangen. 5 Jahre, 20 Jahre, 50 Jahre. Ist die Arche fertig? Noah stand in der Tür. Hier kommt Herr Spötter, Herr Unglaube, Herr Skeptiker, Herr Ungeduld. Nun, wo bleibt der Regen? Gott sagte, dass es regnen würde. Er hat nicht gesagt, wann. Er sagte, es wird regnen. Er hat nicht gesagt, wann. Er sagt nur, es wird regnen. Macht eine Arche. Darin werdet ihr sicher sein. Es wird regnen. Er hat nicht gesagt, wann es regnen wird. Er sagte, es wird regnen und ich baute die Arche. Nun, mir scheint, wenn du die Arche gebaut und deinen Teil getan hast, wird Gott seinen Teil tun. Das wird er. Aber er hat nicht gesagt, wann er es tun wird. Er sagte nur, dass er es tun wird. Es wird regnen. So finden wir heraus, dass er dann sagte, die Jahre vergingen bis zu 119 Jahre. Und es fehlten nur etwa 7 Tage, dass es 120 Jahre wurden. Herr Unglaube, Herr Spötter, all die anderen, Herr Skeptiker und Herr Ungeduldig, sie alle machten sich über mich lustig und sagten, ich sei verrückt, so ein unsinniges Versprechen wie dieses zu glauben. Wenn Gott mir das versprochen hat, dann hat er etwas gesagt, das nicht wahr ist, und er war nicht in der Lage, das, was er gesagt hat, zu bestätigen. Aber ich glaubte Gott und blieb standhaft. Da habt ihr es. Ich glaubte ihm. Ich blieb standhaft. Und wisst ihr, eines Tages kamen sie zu mir, um mich auszulachen, und die Tür war zu. Sie sagten, nun, der alte Fanatiker ist wohl rausgegangen und hat die Tür zugemacht, nehme ich an. Aber ich habe sie gehört. Doch ich sagte zu ihnen, Gott hat die Tür verschlossen. Kein Zweifel, dass es heute regnen wird. Das wird sein. Der erste Tag verging. Es gab keinen Regen. Da spotteten sie wirklich über mich. Sie sagten, Gott hat die Tür verschlossen. Ich glaube nicht an so ein Zeug. Noah hat die Tür selbst geschlossen. Er und seine Söhne. Seht ihr? Spötter, Ungläubige, Skeptiker. Na gut, das ging eine Weile so weiter. Aber am 17. Mai eines Morgens regnete es und es vernichtete all die Menschen, die gegen das Wort Gottes auf die Probe gestellt wurden und rettete diejenigen, die Gott glaubten und sich darauf vorbereiteten. Noah sagte, lasst mich prüfen. Nein, Noah, tritt zurück. Lasst uns einen anderen Zeugen aufrufen. Wir haben heute Nachmittag keine Zeit mehr. Der Zeuge der Verteidigung soll nun den zweiten Zeugen aufrufen. Er will Abraham aufrufen. Abraham sagte, ich war nur ein gewöhnlicher Mann, ein Gläubiger, und Gott sprach zu mir durch sein Wort und sagte mir eines Tages, dass ich ein Kind von Sarah haben würde. Sarah war 65 und ich war 75. Ich heiratete sie, als sie etwa 16 Jahre alt war. Sie war meine Halbschwester und sie war unfruchtbar und ich war es auch. Sie war unfruchtbar und ich war unfruchtbar. Also gab es für uns keine Möglichkeit, ein Kind zu bekommen. Und so ging es jahrelang weiter. Aber Gott hat es versprochen und wir gingen hinunter und besorgten all die Veilchen und Haarnadeln und alles, um uns auf das Baby vorzubereiten und machten die kleinen Stiefelchen. Und Sarah, und der erste Monat verging, ich sagte Sarah, denk daran, sie ist etwa 20 Jahre über die Menopause hinaus, seht ihr? Und ich sagte, nun Sarah, gibt es einen Unterschied in diesen letzten 28 Tagen? Nein, kein Unterschied. Nun, ich wusste trotzdem, dass wir das Baby bekommen würden. Und so ging es weiter und weiter, Jahr für Jahr, und ich glaubte immer noch an Gott. Herr Unglaube, Herr Skeptiker und Herr Ungeduldig versuchten ihr Bestes, um einen Ausweg zu finden. Sie versuchten mir zu sagen, dass ich mich irrte. Aber Abraham, du warst ein erfolgreicher Farmer. Du warst ein guter Mann. Alle hielten große Stücke auf dich. Aber du bist auf diese schiefe Bahn geraten. Du glaubst etwas, das nicht wahr sein kann. Es ist unwissenschaftlich, dass ein alter Mann wie du und eine alte Frau wie Sarah ein Kind bekommen. Aber ich habe Gott trotzdem geglaubt. Das war 25 Jahre später. Er sagte mir nicht, wann ich das Kind bekommen würde, aber er sagte, ich würde es bekommen. Und ich habe Gott geglaubt und alles, was dagegen war, als ob es nicht wäre. Er wankte nicht von der Verheißung Gottes durch Unglauben. Wie viele Spötter auch sagten, du bist es nicht, das kannst du nicht sein, das ist unmöglich, geh neben dich, du bist verrückt. Er sagte, er wurde immer stärker und stärker die ganze Zeit. Das ist es, was echter Glaube tut, er kennt keinen Zweifel, aber wenn du das nicht weißt, gibst du schnell auf. Nun, Abraham, ich denke, du würdest einen sehr guten Zeugen abgeben. Das Wort sagte nicht, wann ich das Kind bekommen würde, im ersten Monat. Aber er sagte, wir würden das Kind bekommen. In Ordnung, lasst uns schnell einen anderen Zeugen aufrufen, Jesaja, den Propheten. Wir wollen ihn etwas fragen. Nun sagte er, der Herr hat eines Tages zu mir gesprochen, in einer Prophezeiung. Ich war ein Prophet. Alle wussten, dass der Herr das, was ich sagte, ehrte und sie glaubten mir alle als Propheten. Und eines Tages kam etwas zu mir und es hieß, eine Jungfrau wird schwanger werden. Nun, das war ungewöhnlich. Ungewöhnlich ist es das Ungewöhnliche, in dem Gott wirkt. Seht ihr, es ist zu seltsam, wie Josef, er wollte Maria glauben, aber es war so ungewöhnlich, dass es zu ungewöhnlich war. So sagte er, als ich diese Prophezeiung machte, glaubten mir alle. So machte sich jedes junge Mädchen, das unverheiratet war, bereit, ein jungfräuliches Kind zu bekommen. Tag für Tag, Jahr für Jahr verging. Und dann begannen sie zu glauben, dass ich ein falscher Prophet sei. Aber ich wusste, dass es derselbe Gott war, der immer diese Verheißungen gegeben hatte, also blieb ich dabei. Und es dauerte etwa 800 Jahre, bis das Baby kam, aber eine Jungfrau wurde schwanger. Seine Worte sind in Erfüllung gegangen. Lasst uns schnell einen anderen Zeugen rufen. Rufen wir Mose. Mose, du wurdest geboren. Alle Propheten sind vorherbestimmt, das wissen wir. Gaben und Berufungen sind ohne Reue. Jeremia, sagte Gott, noch bevor du im Schoß deiner Mutter empfangen wurdest, habe ich dich erkannt und geheiligt und dich zum Propheten für die Völker bestimmt. Jesus Christus war der Same der Frau aus dem Garten Eden. Johannes der Täufer, 712 Jahre bevor er geboren wurde, sah Jesaja ihn und sagte, er ist die Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn. Seht ihr, Gaben und Berufungen sind kein gegenseitiges Handauflegen. Es ist das, was Gott tut. Geboren mit der Geburt, seht ihr, diese Gaben sind direkt in einem angelegt, wenn man geboren wird. Bemerkt, Moses geboren, um ein Prophet zu sein. Und hier war er draußen in der Wüste, nachdem er 40 Jahre lang seine Erziehung, die er in Ägypten erhalten hatte, losgeworden war. Und doch erschien ihm Gott und sprach durch ein Zeichen und eine Stimme, eine Feuersäule und eine Stimme, die sehr biblisch war, und sprach dies: Ich bin mit dir, Mose. Du wirst mein Mund sein. Und Mose sagte, ich beschwerte mich. Ich dachte, mein Mund sei nicht würdig. Ich stotterte ein wenig. Meine Rede ist nicht gut. Und Gott sagte zu mir, wer hat den Mund des Menschen gemacht? Und wenn du das nicht glauben kannst, weiß ich, dass Aaron, dein Bruder, gut reden kann. Du bist Gott, und lass ihn dein Prophet sein. Lass ihn wirken, und du sprichst das Wort, und ich werde in deinem Mund sein und das Wort sprechen. Nun, das ist ein ziemlich gutes Arrangement. Also ging ich los, und alle lachten über mich, denn ich war damals schon 80 Jahre alt. Ich hatte einen weißen Bart, der so herunterhing, und meine Frau saß auf einem Maultier, und der kleine Gershom an ihrer Seite. Und ich ging hinunter nach Ägypten, und meine Augen waren zum Himmel gerichtet, und diesen alten krummen Stock in meiner Hand. Ich wollte hinunterziehen, um die Macht zu übernehmen, eine Ein-Mann-Invasion. Und das war es, was er tat. Das ist richtig. Er tat es mit einem krummen Stock, wo er es mit einer Armee nicht hätte tun können. Aber Gott hat es gesagt, und damit ist die Sache erledigt. Als ich also das erste Mal vor den heiligen Vater Pharao, dem Pastor, trat und das Wunder vollbrachte, das Gott mir aufgetragen hatte, ein Zeichen mit meiner Hand oder mit einem Stock, da wollte der Pastor Pharao da unten erst einmal nicht mit mir zusammenarbeiten. Aber als ich mich mit Nachdruck durchsetzen musste, um es zu bekommen, hat er versucht, das Werk des Herrn fragwürdig aussehen zu lassen. Er sagte, er habe dort einige Zauberer, die das Gleiche tun könnten, und die fleischlichen Nachahmer erhoben sich, um sich auszugeben. Das ist genau das, was Satan bei jedem Schritt tut. Fleischliche Nachahmer. Jemand sieht, wie etwas getan wird, und jemand versucht, es nachzuahmen. Wenn diese fleischlichen Nachahmer auftauchen und diese Stöcke in Schlangen verwandeln, so wie ich es tat, sagte der Pastor Pharao, siehst du? Das ist nichts anderes als ein Magier, ein aufgeblasener Magier. Und wir haben das Gleiche hier, wissenschaftlich und so weiter. Ihr habt genau das getan. Wir haben Krankenhäuser und dergleichen. Jetzt, natürlich glaube ich das. Aber das ist nicht das, was Gott gesagt hat, seht ihr? Nun sagt er, beachtet, sagt er, wir. Er versuchte, es von meiner Seite aus dubios aussehen zu lassen. Aber ich war mir sicher, ich wusste, dass die Stimme, die zu mir sprach, das geschriebene und gesprochene Wort Gottes für diese Zeit war. Also blieb ich einfach standhaft, und er schob sie einfach alle von mir weg. Schließlich brachte er mich zu dem Berg, wo er es mir sagte. Nach langer, langer Zeit, nicht an diesem Tag, aber lange danach, kamen wir schließlich zu dem Berg, von dem er sagte, dass ich zum Zeichen zu diesem Berg zurückkehren würde. Ich blieb standhaft. Lasst uns doch schnell einen weiteren Zeugen holen, bevor wir aufhören. Holen wir Josua hierher. Josua sagte, Mose nahm einen aus jedem Stamm, jeder Konfession, und er sandte sie aus, um das Land zu erkunden. Und als wir dort am Fluss ankamen und hinübersahen und die Amalekiter sahen und die Amoriter, Perisiter und was weiß ich noch alles, da sagten wir, es seien Riesen. Er sagte, das Volk schrie aus Furcht auf. Also, das können wir nicht tun. Wenn wir jemals ein solches Treffen sponsern, wird unsere Organisation uns ausschließen. Wir können das einfach nicht tun. Wir können so etwas nicht machen. Es ist zu dubios, seht ihr? Wir können das einfach nicht. Das ist doch unmöglich. Und als sie zurückkamen, hatten sie doch den Beweis, brachten Trauben aus diesem Land zurück. Und das Problem ist, wie kann ein Mensch oder eine Gemeinde oder eine Konfession, die jemals den Beweis hatte, dass er lebt, ihn dann verleugnen, wenn er unter uns auferstanden ist? Wie kannst du das tun, Pfingsten? Ihr habt mit Zungen geredet und legt Zungen aus, wie ihr behauptet, und wie könnt ihr dann das verheißene Wort für dieses Zeitalter ablehnen? Nehmt einen Teil davon und ihr sagt, es ist ein gutes Land. Wir hatten keine Vorstellung, es war ein gutes Land. Es hat bewiesen, dass es ein gutes Land ist, aber diese eine Traube war nicht das ganze Land. Ganz Palästina war voll davon. Wir glauben an die Zungenrede und all die anderen Wunder und Dinge und das Gebet für die Kranken. Und dann, wenn die Verheißung hier auftaucht, zu etwas anderem, wie in den Tagen von Sodom. Maleachi 4 sagt, kurz vor der großen Zeit, wenn die heidnische Welt verbrannt wird, so wie Sodom verbrannt wurde, und dann werden die Gerechten über die Bösen hinweggehen, werde ich euch Elia senden, der mit dem Geist gesalbt ist, und der wird die Herzen der Kinder zum Glauben der Väter zurückbringen. Kehrt um, immer, jedes Mal, wenn er kam, war es so. Und warum sollte man daran zweifeln, wenn er Christus bringt, die Verheißung, die Propheten, das Wort und alles und es perfekt identifiziert? Und dann umkehren und sagen, nein, mach nicht mit bei diesem Treffen. Wenn ihr das tut, dann gebe ich euch eure Papiere. Wäre das mein Teil, könnten sie ihre Ziegen heute haben. Mein Name steht im Buch des Lebens, des Lammes geschrieben und jeder Gläubige. Sie kommen also zurück und Josua sagt, wenn sie alle kommen, ich könnte noch lange hier bleiben, aber ihr wisst sicher, wovon ich spreche. So sagte Josua, ich habe das Volk beruhigt. Ich sagte, ich kümmere mich nicht darum, wie groß sie zu sein scheinen, wie viel Widerstand, wie viel Fanatismus es zu geben scheint. Erinnert euch daran, dass Gott sagte, als wir in Ägypten waren, ich habe euch dieses Land gegeben, ich gebe es euch. Nun geht er nicht einfach da rein, fegt alles aus und streicht die Wände. Und sagt, kommt rein, holt euch einen Morrisstuhl und setzt euch hin und sagt, die Dienstmädchen sollen das Bett für euch machen, so macht er es nicht. Sie haben, Gott sagte zu Josua, wo immer deine Schritte hintreten, das habe ich dir gegeben. Schritte bedeuteten Besitz und jede Verheißung im Buch gilt dem Gläubigen, aber man muss seine Fußstapfen darin hinterlassen. Ihr müsst um jeden Zentimeter des Weges kämpfen. Wenn ihr keinen Kampf in euch habt, dann steigt aus dem Spiel aus. Ich war hier vor nicht allzu langer Zeit. Ich glaube, es war in diesem Staat, Georgia Tech. Oder irgendwo da oben, hatte ein, ich weiß es nicht mehr, weiß es jetzt nicht mehr. Es könnte im Osten gewesen sein. Ich ging in ein Footballstadion. Ich sah ein kleines Schild, das mich immer irgendwie inspiriert hat. Über der Tür hing ein Schild. Als ich aus der Umkleidekabine kam, darauf stand, es kommt nicht auf die Größe des Hundes im Kampf an, sondern auf die Größe des Kampfes, welche im Hund steckt. Und das ist richtig. Es kommt nicht darauf an, wie viel DDD, PhD, LLD besitzen. Es kommt darauf an, wie viel von Christus in dir ist. Es kommt darauf an, wie viel Glaube da ist. Nicht wie viel ihr dieses und jenes erklären oder wegerklären könnt. Es geht darum, wie viel Glauben ihr an Gott habt, um zu glauben, dass er die Wahrheit sagt. Nun, das hängt von euch ab. Es hängt davon ab, welcher Rasse ihr angehört. Wenn du Abrahams Same bist, machst du es wie Abraham. Nennst Dinge, die nicht sind, als ob sie wären. Nun sagte Josua, ich habe das Volk beruhigt, indem ich ihnen sagte, schweigt. Gott hat es gesagt. Gott hat es gesagt. Das ist die Wahrheit. Aber weißt du, sie waren nur 2 Tage von dort entfernt. Das ist Kadesh Barnea. In nur 2 Tagen wären sie im gelobten Land gewesen. Aber Josua sagte, es waren 40 Jahre, bevor wir das Land einnahmen. Er hat nicht gesagt, wann wir das Land einnehmen werden, aber er sagte es. Er ließ das alte Geschlecht absterben, die Ungläubigen, und er weckte ein neues Geschlecht, das glaubte. Er sagte nicht, wann sie das Land einnehmen würden, aber er sagte, sie würden das Land einnehmen und wir nahmen es ein. Ich denke, es ist ein guter Zeuge. Findet ihr nicht auch? Die Versammlung sagt Amen. Ja, sicher. Wir haben das Land genommen. Nach so vielen Jahren, jetzt ist es schon spät. Jetzt will ich nur noch einen Zeugen gebrauchen. Können wir? Ich habe hier 1 Dutzend aufgeschrieben. Wir könnten 100 aufrufen. Oder 2. Aber lass mich nur noch einen aufrufen. Und wenn ihr mich entschuldigt, darf ich dieser Zeuge sein? Die Versammlung sagt Amen. Ich würde gerne für ihn in den Zeugenstand treten. Das liegt dort hinten. Dies ist jetzt hier. Ich weiß, dass das ihre Zeugenaussage sein würde, aber lasst mich einmal in den Zeugenstand treten. Oh mein, Ich erinnere mich an die Zeit, als ich ein kleiner Junge war. Ihr habt meine Lebensgeschichte gelesen und ihr kennt die Geschichte. Ich erinnere mich an den Fluss dort unten, als ich ein junger Baptistenprediger war und dort taufte. Etwa 10.000 Menschen standen am Ufer, als eines Nachmittags meine erste große Erweckung. Etwa 1.000 Bekehrte und ich taufte sie da draußen im Wasser. Die 17. Person, die ich ins Wasser führte, da hörte ich ein Geräusch und sah mich um. Es war heiß. Es war im Juni 1933 am Fuße der Spring Street in Jeffersonville, Indiana. Ich führte sie dort hinaus und die Ufer, die ganze Straße hinauf und hinunter waren voll mit Menschen. Ich ging mit diesem kleinen Jungen hinaus. Ich hatte ihn vor dem Altar gesehen. Ich sagte, Sohn, hast du Jesus Christus als seinen persönlichen Retter angenommen? Er sagte, das habe ich. Sein Name war Edward Colvin. Und ich sagte, Edward, weißt du, was ich jetzt tue? Er sagte, ich weiß es, Bruder Brennan. Ich sagte, ich taufe dich und zeige damit diesem Publikum hier draußen, dass du Christus als deinen persönlichen Erlöser angenommen hast. Wenn ich dich im Namen Jesu Christi taufe, nimmst du seinen Namen an. Du stehst auf zu einem neuen Leben. Und wenn du von hier weggehst, sollst du ein neues Leben führen. Verstehst du das, Edward? Er sagte, ich will. Ich sagte, beuge dein Haupt. Ich sagte, himmlischer Vater, da dieser junge Mann seinen Glauben an dich bekannt hat und wie du uns beauftragt hast, in alle Welt zu gehen und das Evangelium zu predigen und sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes zu taufen und sie zu beauftragen, alles zu glauben, was du gelehrt hast, so taufe ich dich, mein geliebter Bruder, auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Und als ich ihn ins Wasser legte, kam ich hoch und ich hörte etwas. Wusch! Ich schaute in die Menge und es... Ich hörte eine Stimme, die sagte, schau nach oben. Ich dachte, was ist das? Billy hier, seine Mutter, 2 bis 3 Jahre bevor wir geheiratet haben, stand dort. Ich sah ihr Gesicht weiß. Sie hatte eine Kamera in der Hand. Schau nach oben. Ich hörte es zum zweiten Mal. Ich war erschrocken. Ich schaute mich um. Die Leute, die dort standen, schauten nur, waren verblüfft. Ich hörte es wieder sagen, schau nach oben. Und als ich hinaufschaute, kam dieselbe Feuersäule, die Israel durch die Wüste geführt hatte. Tausende von Augen schauten sie an und kamen direkt auf mich zu, wo ich stand. Und sie sagte, wie Johannes der Täufer ausgesandt wurde, um dem ersten Kommen Christi vorauszugehen, so wird deine Botschaft die Erde bedecken und dem zweiten Kommen Christi vorausgehen. Das kam in die Zeitung, in die Association Press. Dr. Lee Vail, der heute Nachmittag hier war, hat es aufgegriffen in Kanada und anderswo. Örtlicher Baptistenprediger. Während er tauft, erscheint ein mystisches Licht über ihm. Gerade dort in Dallas, Texas oder Houston, Texas, vor ein paar Jahren, als die Leute zweifelten und ich kaum wusste, was ich tun sollte, als ein guter Baptistenprediger mit Bruder Bothwas debattieren wollte. So etwas wie göttliche Heilung gibt es nicht. Und als er die Debatte verlor, 100%ig, sagte er, lasst mich sehen, wie dieser göttliche Heiler hervorkommt und wirkt. Ich sagte, ich komme runter. Ich war auf der Galerie. Ich sagte, ich bin kein göttlicher Heiler. Eine leere Stelle auf dem Band. Jesus, ja oder nein? Und du kannst ihnen nicht antworten. Nur eine Frage, das war alles. Wenn er Jehova Jireh ist, muss er es sein. Wenn nicht, ist er kein Retter. Und man kann die Namen nicht voneinander trennen. Er ist Jehova Rapha, der Heiler, derselbe gestern, heute und für immer. Dieser Mann konnte sich nicht bewegen, sondern nur dastehen und stottern. Und viele von euch waren wohl dabei, die das hören wollten. Die Debatte wurde also an Herr Bothwas übergeben und er bekam nicht einmal einen Punkt. Und als es dann soweit war, das waren Beamte der Stadt, die sich für keine der beiden Seiten interessierten und nur wussten, was in der Schrift stand. Und dann sagte er einfach, lasst ihn herauskommen. Sie wussten nicht, dass ich da oben war. Ich saß dort oben mit meiner Frau und der kleinen Becky. Sie macht dieses Jahr ihren Abschluss an der Highschool. Und ich saß dort, sie war gerade 1 Jahr alt, ich hielt sie in meinen Armen. Und er sagte, Bruder Bothwas sagte, ich weiß, dass Bruder Brenham in der Versammlung ist. Wenn er kommen will, kann er sie entlassen, in Ordnung. Aber ich sagte, und alle fingen an, sich umzusehen. Und da standen so viele Hunderte von Menschen, Tausende, etwa 30.000 Menschen. Wir hatten 800 die ganze Zeit über drüben im Musikhaus. Und die Leute kamen mit Flugzeugen, mit Zügen und so. Und da wusste ich Bescheid, alle Pfingstgruppen kommen dort zusammen. Es wird eine Verfolgung brauchen, um euch zusammenzuführen. Ihr werdet es nicht glauben, aber wenn diese Zeit kommt, siehst du, eine Sache, die sie gemeinsam glaubten, göttliche Heilung, also das Einssein, das Zwei-Eins-Sein, das Drei-Eins-Sein, das Vier-Eins-Sein und was immer es war, alle kamen zusammen und da waren sie. Und dieser Mann sagte, es gibt niemanden, der an göttliche Heilung glaubt, außer einem Haufen heiliger Roller. Raymond Ritchie erhob sich und fragte, was würden Sie als heiliger Roller bezeichnen? Er fragte, was sind für dich vernünftige Leute? Er sagte, Baptisten. Er sagte, in Ordnung, wie viele in diesem Gebäude können durch ein ärztliches Attest nachweisen, dass Jesus Christus sie geheilt hat, als Bruder Branham hier war? Und 300 standen auf, sagte, was ist damit, seht ihr? Da wurde er richtig wütend. Ich dachte, ich gehe runter. Ich hörte den Heiligen Geist sagen, geh hinunter. Ich schaute hin und da war dieses Licht, das genau über mir hing, wo ich war. Ich ging dort hinunter. Ich sagte, wenn die Gabe in Frage steht, ist es anders. Aber ich bin kein Heiler, Gott ist der Heiler. Und ich sagte, wenn ich für Gott Zeugnis ablege, ist Gott verpflichtet, für mich Zeugnis abzulegen. Nun, das Douglas-Studio war mit einer großen Kameraeinstellung dort. Sie sagten, dieser Minister sagte, mach ein paar Hochglanzfotos von diesem alten Mann. Ich werde ihn häuten und ihm das Fell abziehen und seine Haut an meine Studiotür heften, als Erinnerung an die göttliche Heilung. Könnt ihr euch vorstellen, dass ein Christ das über einen anderen sagt? Seht ihr, man erkennt euch an euren Früchten. Und so nahm er 6 Glanzbilder. Bevor sie mit der Debatte begannen, hielt er Bruder Bothwas seine Faust unter die Nase. Und er sagte, nimm es so, und er nahm es. Bruder Bothwas stand einfach nur da, und wisst ihr was? Als er sie mit ins Studio nahm, um sie zu untersuchen, war kein einziger von ihnen zu sehen. Jedes einzelne Bild war vollkommen unkenntlich gemacht. Gott würde nicht zulassen, dass dieser Ungläubige einem gottesfürchtigen Mann die Faust unter die Nase hält und Bilder machen lässt. Und während ich dort stand, sagte ich, wenn es um die Gabe Gottes geht, um die Unterscheidung, dann ist das die verheißene Schrift. Das kann bewiesen werden. Das kann bewiesen werden. Aber ich sagte, was die Frage betrifft, ob ich ein Heiler bin, nein, ich bin kein Heiler. Er sagte, als Mann respektiere ich dich, als Prediger halte ich nicht viel von dir. Ich sagte, ich will das Kompliment erwidern und machte einfach so weiter. So sagte er, ich würde gern sehen, wie du auftrittst. Ich würde gern sehen, wie du jemanden hypnotisierst und ich möchte sie in einem Jahr wiedersehen. Er begann sich umzudrehen. Ich sagte, wenn ich für Gott spreche, ist Gott verpflichtet, für mich zu sprechen. Mehr habe ich nicht gesagt und da kam wieder dieser Wirbel. Unten im Publikum, wo es war, kam die Feuersäule herunter und die große Studiokamera knipste das Bild. George L. Lacey, der Leiter des FBI, Fingerabdrücke und Dokumente nahm es um Mitternacht in dieser Nacht auf. Als sie es aufnahmen, war es die einzige mit einem Bild. Und du? Wie viele haben es jetzt in euren Regalen zu Hause? Seht ihr? Es hängt in Washington D.C. in einer Halle für religiöse Kunst. Das einzige übernatürliche Wesen, das jemals in der Weltgeschichte fotografiert wurde. Was ist es? Seht es euch an, seht es euch diese Woche an. Seht, was es getan hat, gestern, heute und für immer derselbe. Selbst wenn ich 10.000 Zungen hätte, könnte ich nicht ausreichend für ihn sprechen. Ja, mein Pastor sagte zu mir, Junge, du hast einen Traum, egal was er hatte. Ich erinnere mich, als ich anfing und euch Leute hier in diesen Ländern kennenlernte. Er sagte mir, die erste Gabe wird sein, dass du, so die Stimme dahinter, deine Hände auf die Kranken legst und nichts sagst, es wird sagen, was es ist. Wie viele erinnern sich daran? Die Versammlung sagt Amen. Und ich sagte, dann wird es geschehen, sagte er zu mir in jener Nacht, als er mich in Green's Mill traf. Und er? Ich fragte ihn danach und er sagte, so war es in den ersten Tagen. Ich sagte, unser Herr, Sie haben es genau so gemacht und dies ist die Stunde, in der es sich erfüllen muss. Ich weiß, dass es eine Menge Fanatismus in der Welt gibt. Ich bin nicht verantwortlich für das Zeugnis anderer Menschen. Ich muss nur für mein eigenes Zeugnis einstehen. Ich stehe im Zeugenstand, um Gott und sein Wort zu verteidigen, von dem ich weiß, dass es wahr ist. Und sein Wort, als ich es von ihm hörte, hätte ich es nicht geglaubt, wenn er es mir nicht in der Bibel gezeigt hätte, dass es für diesen Tag verheißen ist. Wie oft habe ich euch schon gesagt, dass er sagte, du wirst das Geheimnis ihrer Herzen kennen. Erhebt eure Hand, seht ihr? Und ist es geschehen? Die Versammlung sagt Amen. Es ist 33 Jahre später. Es geschah nicht sofort. Es kam dazu wie ein Same, der wächst. Es ist aufgegangen wie sein Wort. Und heute bin ich ein Zeuge, dass er lebt. Ich bin ein Zeuge, dass er heilt. Hört zu, wir haben nicht mehr viel Zeit, nur noch für die Gebetsreihe. Vergiss nicht, ich schließe den Fall ab und lasse ihn einfach so stehen, wenn... Ihr könnt allen Zeugen glauben, denen ihr wollt, aber denkt daran, euer Gewissen ist eure Geschworener. In jedem Fall muss es eine Geschworenengruppe geben. Und so wie sie sich dann entscheiden, so wird auch ihr Urteil ausfallen. Nun werden wir genau das tun, was die Bibel sagt. Legt den Kranken die Hände auf, so werdet ihr genesen, das heißt die Gläubigen. Diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Jetzt, wenn ihr es glaubt, wir glauben es. Hunderte könnten hier stehen, überall in der Nation. Florence Nightingale, die Urenkelin der verstorbenen Florence Nightingale in London, England, liegend. Ihr habt ihr Bild dort gesehen, nichts als ein Schatten, der Krebs hatte sie aufgefressen. Ihr seht ihr Bild auf der nächsten Seite. Seht euch den Kongressabgeordneten Upshaw an, im Rollstuhl, 66 Jahre. Er stand an diesem Abend in Kalifornien. Und als ich reinkam, bin ich zur Plattform gegangen, stand dort, und sie bildeten die Gebetslinie. Ich sagte, ich sehe hier vor mir eine farbige Dame, und sie hat ein kleines, altes Baby. Da steht ein Arzt, der dieses Baby operiert hat und es dadurch gelähmt hat. Der Arzt war schmächtig, er trug eine Schildkrötenbrille, und sie hat das Baby gelähmt. Und dann kam eine typische alte Tante Jemima, die ungefähr 250 Pfund wog und stieß die Platzanweiser von allen Seiten an, um die Bahre zu ziehen, auf der ihr Baby lag. Sie sagte, »O Gott, Gnade, das war mein Baby«, und der Platzanweiser sagte, »Sie können nicht in die Linie kommen. Sie haben keine Gebetskarte, Lady.« »Nun, ich sagte, Lady, sie sagte, ich gehe da hoch, und sie konnten sie nicht halten, sie war zu groß für sie.« Also drängte sie sich durch die Linie. Sie ging hinauf, und als sie dort ankam, fast dort, sagte ich, »Einen Moment, Lady, wenn der Herrgott wüsste, was du da draußen bist.« Ich sagte, »Das ist das Baby, ja?« Ich sagte, »Ich kann dir nichts darüber sagen.« Ich sagte, »Das Einzige, was ich weiß, ist, für das Baby zu beten, und das werde ich von hier aus tun.« Ich sagte, »Aber das Einzige, was ich sagen kann, ist, was ich gesehen habe.« Sie sagte, »Das war vor etwa 2 Jahren, und sie sagte, mein Baby, als sie die Mandeln entfernten, lähmte es das Baby, und sie sagte, es ist seither gelähmt.« Ich sagte, »Nun, wenn dein Glaube ihn berühren könnte, um das zu beheben, warum setzt du dich nicht einfach hin und betest?« Ich drehte mich um, ich sagte, wie ich schon sagte in meiner Botschaft, und ich schaute und sah, wie ein kleines farbiges Mädchen die Straße hinunterging, die wie eine Gasse aussah, mit einer Puppe auf dem Arm, und sie schaukelte, während sie weiterging. Ich sagte, Tantchen, Gott hat dein Gebet erhört, das Baby ist geheilt, und das Baby wurde hochgehoben, und ich musste es beruhigen mit einer Art Miliz, und das Baby so durch die Menge tragen. Nur ein paar Minuten, dann sagte ich, ich sehe einen alten Mann, er sitzt auf einem Heuhaufen. Jetzt ist er ein kleiner Junge, er ist gestürzt und hat sich den Rücken verletzt. Ich sagte, sie mussten Löcher in den Boden bohren, damit seine Liege nicht vom Boden vibriert. Eine Menge von Gläubigen, alle in einem Herzen und in einem Einklang, umgeben von Hunderten und Aberhunderten, und ich sagte, er wird ein großer Mann, eine Art Redner. Und es verließ mich, und ich ging weiter, machte weiter. Gerade da bemerkte Dr. Ern Baxter einen in einem Rollstuhl, eine Gruppe ganz hinten. Er sagte, das ist der Kongressabgeordnete Upshaw. Hast du je von ihm gehört? Ich sagte, nein. Er sagte, vor Jahren kandidierte er für das Präsidentenamt. Ich sagte, ich kenne ihn nicht, sagte ich. Er sagte, und wenn ich ihn herbringe, um ihn vorzustellen? Und ich sagte, da ist er. Er sagte, er sitzt da drüben. Und so brachten sie ihn hoch. Seine Frau tat es. Er sagte, junger Mann, woher kennst du mich eigentlich? Er sagte, Dr. Roy E. Davis, derjenige, der dich in der missionarischen Baptistengemeinde ordiniert hat, und er war der Hauptsprecher der Thousand Baptisten Conference, sagte er. Er war derjenige, der mich hierher schickte, um für dich zu beten. Er sagte, man hat für mich gebetet, seit ich ein kleiner Junge war, aber ich habe immer geglaubt, dass Gott mich heilen würde, weil ich in der Zeit der Prohibition den richtigen Standpunkt eingenommen habe. Als Alkohol eingeführt werden sollte, wurde ich als einer der vertrockneten Knochen bezeichnet. Er sagte, ich habe den Präsidenten der Vereinigten Staaten wegen meiner Haltung verloren. Ich sagte, das ist eine galante Sache. Ich sagte, möge der Herr dich segnen. Ich sagte, in Ordnung. Bringt euren ersten Kranken her. Die erste Person, die hochkommen soll, als das geschah, geschah etwas mit der Lady und er erzählte es ihr. Und ich drehte mich um wieder zu schauen, und ich sah den alten Abgeordneten im Nadelstreifenanzug und mit roter Krawatte, wie er sich vor den Leuten verbeugte und einfach an ihnen vorbeiging. Ich sagte, Herr Abgeordneter, Jesus Christus hat dich geehrt. Du bist jetzt 86 Jahre alt, aber Gott hat dich geehrt. Es sah so aus, als hätte er dich geheilt, als du noch ein Junge warst. Und deine Knochen sind ganz brüchig oder ganz, du weißt schon, elastisch und so weiter. Ich sagte, sieht aus, als hätte er dich da schon geheilt, aber er hat dich jetzt geheilt. Er sagte, du meinst, ich bin jetzt geheilt? Ich sagte, so spricht der Herr. Ich fragte, hast du einen Nadelstreifenanzug? Er trug einen dunklen Anzug mit einer roten Krawatte. Ich sagte, hast du einen Nadelstreifenanzug? Er sagte, ja. Ich habe mir erst neulich einen gekauft. Ich sagte, steh auf, Jesus Christus macht dich gesund. Und wie viele kennen es? Sein Zeugnis. Er stand auf dem Billy Graham-Treffen, auf den Stufen des Weißen Hauses und sang Leaning on the Everlasting Arm. Er ging nie wieder an Krücken oder in den Rollstuhl, solange er lebte. Jack Moore und ich waren unten in Old Mexico. In der Nacht, in der ich über die Mauer hinuntergelassen werden musste, dort war eine kleine Frau, eine kleine mexikanische Katholikin. In der Nacht davor legte sie einem alten blinden Mann die Hände auf. Er bekam sein Augenlicht zurück, und diese kleine Frau, sie sagte, Billy kam zu mir und sagte, Daddy, ich rief den Mann an, Manana, Manana bedeutet morgen, er war so langsam. Er verteilte die Gebetskarten, und Billy ging mit ihm, um zu sehen, dass er keine einzige verkaufte. So sagte er, er habe alle Gebetskarten verteilt. Und sagte, eine Frau hat ein Baby gehabt, das heute Morgen gestorben ist. Es war fast 10 Uhr nachts draußen in der Stierkampfarena und es regnete in Strömen, wie auf einem großen offenen Feld. Und er sagte, sie brachten mich rein und ließen mich ein paar Leitern hinunter. Bruder Jack Moore und die anderen sind jetzt hier. Er war auf der Plattform. Er sagte, ich habe 300 Platzanweiser da stehen und kann diese Frau nicht halten. Er sagte, sie wird über ihre Schultern klettern und zwischen ihren Beinen hindurchlaufen. Und ich habe ihr gesagt, dass sie hier nicht hochkommen kann, weil sie keine Gebetskarte hat. Und wir haben keine Gebetskarten mehr, aber das war ihr egal. Sie wollte, dass man dem Baby die Hände auflegt. Sie sah, wie ein katholischer Mann, der seit 20 oder 30 Jahren blind war, sein Augenlicht erhielt, in dem für ihn gebetet wurde. Sie und der Ständer mit den alten Kleidern. Du denkst, das ist etwas. Oh, dreimal diese Plattform, so hoch gestapelt, so weit man sehen konnte. Mit alten Schals und Hüten, woher sie jemals wussten, wem das gehörte, weiß ich nicht. Aber sie glaubten, einfacher, kindlicher Glaube. Also sagte ich zu Bruder Jack, nun, sagte ich, er und ich haben den gleichen Haarscheitel. Also sagte ich, Bruder Jack, sie würde den Unterschied zwischen uns beiden nicht merken. Du gehst darunter und betest für das Baby. Und er sagte, in Ordnung, Bruder Brenham. Er ging hinunter, Jack saß genau dort und wir waren, er fing an, ich fing an zu predigen, etwa so. Und ich sah ein kleines mexikanisches Baby, ein kleines schwarzgesichtiges Baby, das hier vor mir stand und lächelte. Mit seinem kleinen Zahnfleisch, es hatte keine Zähne. Ich sagte, warte mal, wartet einen Moment, bringt das Baby her. Ich sagte, Herrgott, ich weiß es nicht. Sie rannte hoch, hatte einen Kruzifix in der Hand und rief, Padre, das bedeutet Vater. Ich sagte, steh jetzt auf. Sie hatte eine kleine blaue aussehende Decke und ein kleines Baby, steif tot. Es lag darauf, klatschnass, das Haar ganz heruntergelassen. Eine hübsche kleine Frau, wahrscheinlich ihr erstes Baby, in ihren 20ern, ihr wisst schon, und sie hielt es einfach so fest und ich sagte, ich werde für das Baby beten. Ich legte meine Hände auf. Sie haben das Gebet nicht übersetzt. Ich sagte, Herrgott, ich habe nur die Version gesehen, ich weiß es nicht. Und etwa zu dieser Zeit stieß es einen Fußtritt aus und begann zu schreien und zu weinen. Ich sagte, Bruder Espinosa, sagte ich zum Vorsitzenden der Versammlung, nimm nicht einfach das Zeugnis dieser Frau, schick dem Arzt einen Zeugen dafür. Der Arzt unterschrieb das Zeugnis, das in der Menschenstimme der Heilung erschien. Das Baby starb an einer doppelten Lungenentzündung, an diesem Morgen um 9 Uhr in seinem Büro, für tot erklärt, keine Atmung, hatte den ganzen Tag im Regen gelegen, tot und wurde geheilt. Lebt heute noch, so viel ich weiß, im Reich Gottes. Ich habe viele Dinge aus Afrika gesehen, wo ich sah, wie 30.000 raue Heiden ihr Leben Jesus Christus übergaben. Gott hält sein Wort, er ist derselbe gestern, heute und für immer. Das ist sein Zeugnis. Ihr seid, euer Gewissen ist der Geschworene, und euer Handeln ist euer Richter. Neigt nun für einen Moment eure Köpfe. Herr Jesus, der Prozess hat noch nicht begonnen. Wie viele könnten wir noch hier auf die Plattform rufen? Du hast gesagt, wenn sie den Kranken die Hände auflegen, werden sie gesund. Du hast gesagt, die Werke, die ich tue, sollt auch ihr tun. Die Frau hat dein Gewand berührt. Du hast dich umgedreht und ihr gesagt, was geschehen ist. Und du hältst alle deine Worte. Keines von diesen Worten ist falsch. Das Unrecht liegt bei den Ungläubigen, Herr. Der Unglaube ist derjenige, der den Menschen verunreinigt. Der Skeptiker und der Ungeduldige, die nicht auf den Herrn warten können und sich dennoch Abrahams Samen nennen. O Heiliger Geist, der Zeuge der Verteidigung, du weißt, wer Glauben hat und wer nicht. Aber Gott, ich bete, dass du heute Nachmittag den Unglauben zurückdrängen wirst. Und möge der große Richter der ganzen Erde jetzt hervortreten, der eine, der das Wort geschrieben hat, er ist das Wort, möge er hervortreten, und während diese Menschen hier durchgehen, um heute Nachmittag geheilt zu werden, möge jeder von diesen Menschen jetzt seine Entscheidung treffen. Eure Prüfung steht an, ich lege sie euch direkt in den Schoß. Euer Gewissen ist eure Geschworene, und die Art und Weise, wie euer Verhalten von nun an ist, wenn sie diese Linie passieren, wird beweisen, was ihr über das Wort Gottes denkt. So gewähre, Herr, dass diese letzte Botschaft, die du deinen Jüngern verkündet hast, als du sie beauftragt hast, die letzten Worte, die von deinen heiligen Lippen fielen, wenn sie den Kranken die Hände auflegen, werden sie gesund. Das heißt, die Gläubigen, die letzten Dinge, die du gesagt hast. Der erste Auftrag, den du den Menschen gegeben hast, Matthäus 10, lautete, heilt die Kranken, treibt die Teufel aus. Wie ihr empfangt, so gebt auch freiwillig. Der letzte Auftrag, geht in die ganze Welt, treibt die Teufel aus, legt den Kranken die Hände auf. Sie sollen gesund werden. Herr, möge das Volk erkennen, dass der Glaube so verankert ist, wie er es bei all diesen Zeugen war. Sie glauben es, wie auch immer. Es muss nicht jetzt geschehen, aber was du gesagt hast, das lässt du geschehen. Du hast gesagt, wenn ihr nicht in eurem Herzen zweifelt, wird es nach und nach geschehen. Die Saat muss aufgehen, mögen die Menschen es sehen und verstehen. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen. Bist du ein Gläubiger? Die Versammlung sagt Amen. Er hält alle seine Worte. Glaubst du das? Amen. Jetzt ganz ehrfürchtig. Jeder nur einen Moment, bevor wir die Gebetslinie aufrufen. Wir wollen Ordnung.
Nun denkt daran, habt ihr euch entschieden?
Seid ihr zu einem Urteil gekommen, Geschworene? Hebt eure Hände, wenn ihr zu einem Urteil gekommen seid. Ist Gott gerechtfertigt oder nicht gerechtfertigt? Ist sein Wort, ist er derselbe gestern, heute und für immer, oder ist er es nicht? Wenn ihr die Hand hebt, diese Linie durchlauft, dann handelt ihr von nun an so. Handelt ihr wie Abraham oder wie Herr Unglaube?
Seht, Herr Skeptiker, Herr Ungeduldig, wirf sie weg. Glaube an Jesus Christus, der gestern, heute und für immer derselbe ist. Ich bin ein Fremder für euch, aber jetzt sollt ihr wissen, dass er immer noch da ist. Wenn ihr nur sein Wort in euer Herz aufnimmt, nun könnt ihr das vielleicht nicht tun. Wir haben einen von ihnen in einer Generation. Es gab nur einen Mose, keiner der anderen musste Staub in Flöhe verwandeln und so weiter und Wasser in Blut. Es gab nur einen Mose. Der Rest von ihnen glaubte einfach, was er sagte, seht ihr? Es gab eine Gruppe da oben, die wollte eine Organisation daraus machen, Datan und sie. Und Gott sagte, trenne dich von ihnen, und die Welt nahm sie auf, seht ihr? Und das war ein Typus, der das Gegenbild darstellt. Die Welt bekommt sie nach und nach. Du siehst, was mit jedem von ihnen geschieht. Wenn du glauben kannst, sind alle Dinge möglich. Glaubt ihr das? Die Versammlung sagt Amen. Sicher. Alle Dinge sind möglich, wenn man glaubt. In Ordnung. Betet. Setzt eure Vertrauen in den allmächtigen Gott. Es gab hier eine Frage, die ich hier loswerden wollte. Ja, wenn eure Nachbarn euch sehen und die Leute, die euch heute Nachmittag durch diese Linie kommen sehen, wenn sie euch durch diese Linie kommen sehen, dann werden sie wissen, wie euer Urteil nachher ausfällt, so wie ihr euch verhaltet und so wie ihr Zeugnis ablegt. Wenn ihr das nächste Mal zu eurem Pastor rennt und sagt, oh, ich habe es nicht verstanden, ich möchte es noch einmal versuchen, seht ihr, ihr gräbt die Saat aus. Sie wird niemals aufgehen, seht ihr? Grabt eure Saat nicht aus, legt ihn ein und lasst ihn dort. Vergesst es. Das hängt von Gott ab. In deinem Herzen, wenn du daran glaubst, wird es geschehen. Glaubst du das? Wie du da in deinem grauen Anzug sitzt und mich anschaust? Glaubst du das? Dann hat dich deine Nervosität verlassen. Ich habe den Mann noch nie in meinem Leben gesehen. Sind wir einander fremd? Das stimmt. Das ist es, woran du leidest, damit du weißt, dass ich ein Diener Gottes bin. Die Frau, die neben dir sitzt, leidet an einer Magenverstimmung. Das ist richtig. Glaubst du es? Erhebe deine Hand, dass du glaubst, dass du geheilt bist. Hab einfach Glauben. Die Frau, die neben ihr sitzt, hat Herzbeschwerden. Glaubst du daran, dass Gott sie heilen wird? In Ordnung. Wenn du es glaubst, kannst du es haben. Eine Frau, die neben ihr sitzt, hat ein Frauenleiden. Glaubst du, dass Gott dich heilen wird? Die Frau, die daneben sitzt, die korpulente Dame, sie hat Diabetes. Glaubst du, dass Gott dich heilen wird? Die Frau, die da oben sitzt, hat etwas, das nicht in Ordnung ist mit ihr. Sie hat ein Frauenleiden. Sie sitzt da oben am Ende der Reihe. Ich glaube, das ist ihre Tochter, die gleich hinter ihr sitzt. Sie hat eine Art Kopfweh, das durch einen Unfall verursacht wurde. Ist das richtig? Hebt eure Hände hoch auf der Galerie. Was ist er? Ich bin sein Zeuge, dass er heute Nachmittag hier am Leben ist. Er ist derselbe gestern, heute und für immer. Er hält alle seine Worte. Die Werke, die ich tue, sollt ihr tun. Was haben die Leute da oben auf der Galerie gemacht? Jemand anderes glaubt für eine Minute. Soll ich euch nun ein paar Ungläubige zeigen? Das könnte euch peinlich sein. Wie viele haben das schon gesehen? Das tut es auch. Ihr müsst den Weizen und das Unkraut zusammen wachsen lassen. Alle Leute in dieser Reihe hier, die Gebetskarten haben, bilden eine... Wartet, lasst uns einen Moment stillhalten. Wie viele gläubige Pastoren sind heute Nachmittag hier, die auch vor Gericht stehen und glauben, dass Markus 16 wahr ist? Hebt eure Hände. Alle gläubigen Pastoren kommen hierher. Wenn ich hier weggehe und ihr seht, was heute Nachmittag geschehen wird und diese Menschen geheilt werden, dann sagen einige von ihnen, seht, normalerweise geht ein Evangelist mit einem etwas anderen Dienst hinein. Er lässt den Pastor von der Gemeinde stehen. Die Gemeinde sagt, oh, wenn Bruder Robert zurückkommt, Bruder Osborne, Bruder so und so oder Bruder Branham, jemand, oh, er, euer Pastor hat das gleiche Recht darauf wie ich, wie jeder andere auch, seht, euer Pastor ist ein von Gott gesandter Mann, genau wie jeder andere Evangelist. Und ich möchte, dass die echten, gottesfürchtigen, gläubigen Pastoren hierher kommen und sich kurz zu mir stellen. Kommt hierher, nur eine Minute, und bildet eine Doppellinie, genau hier. Ich meine Männer, die jetzt wirklich glauben, lasst keine Ungläubigen heraufkommen. Ihr würdet die Kranken behindern. Wenn ihr diese Schrift richtig beurteilt und heute, da Gott uns hier erschienen ist und gezeigt hat, dass er vor Gericht steht Und wir haben ihm geglaubt und wissen, dass er die Wahrheit sagt und dass er recht hat. Glaubt ihr das? Die Versammlung sagt Amen. Sicher, wenn ihr es glaubt, Amen. Glaubst du, dass die Nervosität dich verlassen hat, als du da draußen gesessen hast? Glaubst du, dass er dich gesund machen wird? Ganz recht. Und dein Magenleiden neben ihm. Glaubst du, dass Gott das Magenleiden heilen und dich gesund machen wird? Wenn du das glaubst, kannst du es auch haben. Ist das alles, was es heute an gläubigen Pastoren hier gibt, in Ordnung? Das ist genug. Einer ist genug. Lasst alle Leute die Gebetskarten haben, die an Markus 16 glauben. Denkt daran, kommt nicht herein, wenn ihr nicht daran glaubt. Seht, kommt nicht hierher mit dieser Heuchlerei. Seht, das ist schlimmer als alles andere. Wenn du es nicht glaubst, sag, nein, ich glaube es nicht. Dann geh zu Herr Unglaube, Herr Skeptiker oder zu jemand anderem. Aber wenn du ein echter Samen Abrahams bist und deinen Standpunkt einnehmen willst, dein Urteil ist gefällt worden und du willst der Welt zeigen, dass dein Urteil gefällt wurde, dass du glaubst, dass jedes Wort, das Jesus Christus gesagt hat, dasselbe ist. Und die Zeugen haben euch heute Nachmittag bewiesen, dass ihr gestern, heute und für immer derselbe ist. Diejenigen, die eine Gebetskarte haben, sollen hierher gehen und genau hier stehen bleiben. Stellt euch einfach hierhin, wenn ihr wollt. Bildet jetzt einfach eine Reihe. Alle, die in diesem Bereich sind und Gebetskarten haben, drehen sich um und gehen hinterherum und stellen sich an dieser Stelle direkt hinter ihnen auf. Alle, die in dem anderen Bereich hier sind, drehen sich um und gehen zurück zur Wand in diese Richtung und reihen sich direkt hinter dieser Reihe ein, wenn sie herunterkommen. Alle, die auf der Galerie sind, sollen genau hinter dieser Reihe folgen. Alle, die eine Gebetskarte haben, für die gebetet werden soll und die sich entschieden haben, ihr Entschluss ist gefasst, es ist vollbracht, geht zur Wand und bildet eine Linie, die genau hier hinten ankommt. Nun, was sagt die Bibel? Lasst sie mich noch einmal lesen. Seltsam, es fiel einfach auf die Stelle. Ich glaube, der Herr möchte, dass wir das noch einmal lesen, seht ihr? Danach erschien er den 11. So hat er es auch mit uns gemacht, heute Nachmittag. Er ist hier. Wie viele glauben, dass Christus und der Heilige Geist, dass der Geist von Christus der Heilige Geist ist? Die Versammlung sagt Amen. Natürlich ist das so. Es gibt keine drei oder vier Götter, es gibt nur einen Gott. Es gibt drei Eigenschaften Gottes, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Aber das sind nicht drei Götter. Das ist heidnisch. Seht, es gibt nur einen Gott und das sind die Eigenschaften. Gott, der Vater, war in der Wüste als Feuersäule. Nun gut. Gott, der Sohn, Gott, der Vater, schuf den Körper, welcher Gott, der Sohn, war, und lebte in dem Sohn, seht ihr? Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Glaubt ihr das? Die Versammlung sagt Amen. Wenn ihr Christen seid, glaubt ihr es. Und dann noch eine kleine Weile und die Welt wird mich nicht mehr sehen. Und nun seht, Jesus sagte, ich bin von Gott gekommen und ich kehre zu Gott zurück. Nach seinem Tod, seinem Begräbnis und seiner Auferstehung ist er aufgestiegen. Und als Saulus von Tarsus auf dem Weg nach Damaskus war, erschien vor ihm ein großes Licht, wieder eine Feuersäule. Ist das richtig? Die Versammlung sagt Amen. Was hat es getan? Sie schlug ihn blind. Und als er sich aufrichtete, sagte er, denkt daran, er ist ein Hebräer. Er wusste, was das war, sonst hätte er nicht gesagt, Herr, Herr, wer bist du? Er wusste, dass sein Volk dem Licht folgte, der Feuersäule. Sie hat sie aus Ägypten herausgeführt. Herr, wer bist du, dass ich dich verfolge? Er sagte, ich bin Jesus. Ja, es ist schwer für dich, gegen den Stachel zu treten. Er war es, der in jener Nacht als Feuersäule hereinkam und Petrus aus dem Gefängnis befreite. Und nun sieh, wenn derselbe Geist wiederkommt, wird er dann nicht dieselben Eigenschaften haben, die er hier hatte? Wenn er das Licht ist, die Versammlung sagt Amen. Nun, was ist diese Feuersäule? Das? Und wenn ich euch und euer Volk nie wieder sehe, mein Zeugnis hat sich bewahrheitet. Die Bibel bezeugt es. Die wissenschaftliche Welt bezeugt es. George L. Lacey sagte, ich habe selbst oft gesagt, es sei Psychologie, Herr Branham. Aber sagte er, ich habe es mit Ultra und allen Arten von Infrarotstrahlen und allem, was ich finden kann, untersucht. Das Licht hat die Linse getroffen und diese Linse verträgt keine Psychologie. Also, ob ich lebe oder sterbe, es ist auf jeden Fall wahr. Die Gemeinde weiß es ist wahr. Die Wissenschaft weiß es ist wahr. Und was ist mit dir? Erinnere dich, es liegt nicht an mir, er ist es. Es liegt nicht an mir, ich bin niemand, sondern nur einer von euch allen. Es geht um ihn, er muss jemanden erreichen, niemand ist dessen würdig, aber jemand muss es tun. Denk daran, es ist keine leichte Aufgabe, aber es ist eine herrliche Aufgabe zu wissen, dass der Herr hier ist und du deinen Brüdern die Wahrheit sagen kannst. Aber es ist schwer, wenn sie es nicht glauben wollen. Aber dem müssen wir uns alle stellen. Erinnert euch jetzt. Nun, ihr Zuhörer, seid ihr jetzt alle aufgereiht? Sieht so aus. Wenn noch jemand auf der Galerie ist, dann reiht euch hinter dieser Linie hier ein. Erinnert euch jetzt daran, dass dies eure Pastoren und so weiter sind. Männer Gottes, die an Gott glauben. Seid ihr gläubig? Seid ihr hier, um zu bezeugen, dass ihr glaubt, dass Markus 16 wahr ist? Die Prediger sagen Amen. Nun gut. Nun sagt die Bibel, das Gebet des Glaubens wird die Kranken retten. Gott wird sie aufrichten. Wenn sie den Kranken die Hände auflegen, werden sie gesund. Wir werden jetzt für euch beten, während ihr ehrfürchtig und still dasteht. Und dann, wenn ihr hier durchgeht, so wie ihr gekommen seid, ihr habt bekannt, dass ihr an Jesus Christus als den Sohn Gottes glaubt. Und dann geht man zum Teich, um sich taufen zu lassen, oder zum Bach, Fluss oder wo auch immer es sein mag. Und wenn ihr getauft seid, ist das alles, was der Prediger tun kann. Das Wort predigen, du glaubst es, du wirst zur Vergebung deiner Sünden getauft, du erhebst dich zu einem neuen Leben. Dann beweist die Art und Weise, wie du dich von da an verhältst, ob du Christus wirklich angenommen hast oder nicht. Wenn ihr nun an die göttliche Heilung glaubt und ihn als euren Heiler angenommen habt, stehen wir hier, um die Hände auf die Kranken zu legen. Die Art und Weise, wie ihr euch ab dem Ende dieser Linie für den Rest eures Lebens verhaltet, wird der Richter sein, egal was ihr sagt. Versteht ihr, was ich meine? Und es ist genauso sicher, dass ihr gesund werdet, wie es sicher ist, dass ihr ein Christ bleibt. Wie lange ist man danach ein Christ? Solange du glaubst. Und du bist geheilt, solange du glaubst. Beachte, diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Teufel austreiben, sie werden mit neuen Zungen reden, sie werden Schlangen aufheben. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Sie werden den Kranken die Hände auflegen und sie werden gesund werden. Angesichts dessen kam mein Gewissen vor etwa 35 Jahren zu dem Urteil. Er ist derselbe gestern, heute und für immer. Wenn man ihm glaubt, hat er sich heute Nachmittag hier zu erkennen gegeben, ein unfehlbarer Beweis, ein Wunder. Alles, was unerklärlich ist, ist ein Wunder. Um das zu zeigen, tut er es jedes Mal. Du sagst, warum machst du nicht einfach? Wusstet ihr, dass eine Frau sein Gewand berührte und er sagte, ich wurde schwach? Wie viele wissen das? Die Tugend ist von mir gewichen. Nun, er war der Sohn Gottes. Was ist mit mir, einem Sünder, der aus Gnade gerettet wurde, seht ihr? Aber er hat versprochen, dass er es tun würde. Das ist sein Versprechen. Er muss es nicht tun, aber er hat versprochen, dass er es tun wird. Glaubt ihr es nun, alle in der Linie, glaubt ihr? Ist euer Gewissen zu diesem Entschluss gekommen? Jetzt wird es euch in den Schoß fallen. Euer Gewissen ist zu dem Urteil gelangt, dass ihr glaubt, dass Jesus Christus diese Worte gesprochen hat. Wenn ihr das tut, hebt eure Hände in der Gebetsreihe. Alle in der Gebetslinie, nehmt eure Heilung auf der Grundlage dessen an, dass ihr euren Pastoren und uns allen glaubt, dass wir dem wahren, lebendigen Gott dienen und das Zeugnis, das ihr heute Nachmittag von ihm gesehen habt, identifiziert ihn hier mit uns, den einen, der das Wort gemacht hat, derselbe gestern, heute und für immer. Wenn ihr das tut, hebt eure Hände. Es muss geschehen, es muss einfach geschehen. Es ist mir egal, wer du bist. Wenn du dabei bleibst, muss es geschehen. Genauso wie der Regen kommt, genauso wie Mose sie aus Ägypten herausgeführt hat, genauso wie eine Jungfrau ein Kind ohne irdischen Vater zur Welt gebracht hat. Es wird dasselbe sein, wenn du nicht daran zweifelst. Roy, komm jetzt her und nimm das. Sing Glaube nur. Nur eine Minute, bis wir beten. Prediger, lasst uns unsere Köpfe neigen. Die Versammlung überall. Unser himmlischer Vater, die Anspannung in diesem Moment, wir fragen uns, Herr, wie viele wirklich glauben. Die Saat ist gesät worden, das Wort ist gelesen worden. Christus, der Heilige Geist, ist vor uns erschienen und hat das Leben gezeigt, das in diesem Licht war. Und er war das Licht der Welt. Er ist jetzt das Licht, er ist das große ewige Licht und er ist heute Nachmittag vor uns erschienen und hat genau das getan, was er gesagt hat, dass er es in dieser Generation tun würde. Das Wort ist gründlich gesprochen worden, das Wort ist gründlich erkannt worden und die Menschen müssen es jetzt nur noch von ganzem Herzen glauben. Wir beten für sie, Vater, nimm allen Unglauben. Möge der Mann, der heute Nachmittag gegen dich zeugen will, der alte Mann des Unglaubens, der Skeptiker und der Ungeduld, möge er heute aus unserer Mitte verstoßen werden. Möge er in die äußere Finsternis gehen. Möge er dieses Gebäude verlassen, damit der große Zeuge der Verteidigung, der Heilige Geist, jedes Wort beleben kann, während sie vorbeigehen. Gewähre es. Mögen sie von hier gehen. Ihr Gewissen hat das Urteil bereits gefällt und sie kommen durch. Und nun, Heiliger Geist, belebe sie mit dem Wort, dass das Werk vollendet ist, sobald die letzte Anwendung durch Handauflegung auf die Kranken erfolgt ist. Gewähre es, Herr. Ich erhebe Anspruch auf die Heilung eines jeden von ihnen im Namen Jesu Christi. Das nächste, was zu tun ist, ist das Auflegen der Hände. Genau wie bei der Zeremonie der Taufe, wie man dann mit ihm begraben, steht auf und geht mit einem neuen Leben davon, seht ihr? Ihr fühlt euch vielleicht nicht danach, aber ihr glaubt es. Bleibt einfach dabei. Und schließlich nach einer Weile wirst du herausfinden, dass du ein neues Leben hast. So ist es auch hier. Es ist ein Samen, der gesät wird. Wir sehen ihn jetzt aus, indem wir die Hände auf den Samen legen. Was tun wir dabei? Wir identifizieren uns selbst. Wie im Alten Testament legten sie die Hände auf ihre Opfer, um sich zu identifizieren. Wir legen im Glauben unsere Hände auf Christus, um uns mit ihm zu identifizieren. Heute legen wir unsere Hände auf die Kranken, um uns mit diesem Wort zu identifizieren. Seht ihr? Du glaubst jetzt und der Herr wird dich gesund machen. Bruder Borders geht jetzt leise mit Orgel und Klavier das Lied Glaube nur singen. Alle Dinge sind möglich, man muss nur glauben. Und stellt euch jetzt vor, wie Jesus von diesem Berg herunterkommt. Dort hatten die Jünger bei einem epileptischen Anfall versagt, nachdem er ihnen nur wenige Tage zuvor die Macht gegeben hatte, Teufel auszutreiben. Es war nicht so, dass sie keine Macht gehabt hätten, sondern er sagte, euer Unglaube war der Grund dafür, seht ihr? Aber als er zu Jesus kam, wusste er, dass er dort den Glauben traf. Glaube nun von ganzem Herzen, während wir jetzt leise singen, glaube nur, Bruder Borders. Bruder Brennem und die Prediger beten und legen die Hände auf diejenigen, die durch die Gebetslinie kommen, während die Gemeinde betet und leise Glaube nur singt. Leere Stelle auf dem Band. Glaube. Alle Dinge sind möglich. Glaube nur. Nun lasst es uns so singen. Das tut alles. Jetzt glaube ich. Ihr auch. Heben wir die Hände. Jetzt glaube ich. O Gott, in Jesu Namen heile diese, Herr, die diese Taschentücher darstellen, zu deinem Ruhm, gewähre es her. Ich glaube. Jetzt glaube ich. Oh, jetzt glaube ich. Alle Dinge sind möglich. Jetzt glaube ich. Wisst ihr, was wir getan haben? Wir haben die Gebote von Jesus Christus befolgt. Nun seid ihr immer noch bei eurem Urteil. Ich bin geheilt. Es ist unmöglich, dass ich nicht gesund werde. Denn Gott hat es versprochen. Mit meinen sterbenden Lippen, dem letzten Wort auf meinen Lippen, ich glaube, dass ich geheilt bin. Die Versammlung sagt Amen. Kannst du es auch so glauben? Ja, ich glaube es. Gott segne dich, mein Bruder, meine Schwester. Nun lasst uns aufstehen. Nur einen Moment. Ich weiß nicht, wann es sein wird. Ich hoffe sofort. Aber bis wir uns treffen, bis wir uns treffen, bis wir uns bei Jesus treffen. Er ist jetzt in unserer Gegenwart. Bis wir uns treffen. Bis wir uns treffen. Gott sei mit euch, bis wir uns wiedersehen. Lasst uns unsere Häupter neigen, während wir es summen. Bruder Brennem beginnt zu summen. Gott sei mit dir. Bis wir uns wiedersehen. O Gott, lass dein Wort jetzt eine Leuchte sein. Was wir gesehen und gehört und gelesen haben, möge uns zu deinen Füßen führen. Mögen wir immer dort bleiben, im Glauben an dein Wort, an alles, was du versprochen hast. Gewähre es, Herr, bis wir uns wiedersehen. Bis wir uns wiedersehen. Gott sei mit euch, bis wir uns wiedersehen. Lasst uns nun unsere Häupter neigen, während unser liebenswerter Bruder Johnson das Entlassungsgebet spricht. Gott segne dich, Bruder Johnson.